Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Wie lautet denn die Absprache mit Ihnen? Was hat man Ihnen gesagt?
Nicht viel. Einfach, dass am Sonntag ein Spiel war hier in Berlin, dass ich das übernehmen sollte. Aber mehr haben wir nicht diskutiert. Und Tempo und Entscheidungen gehören zum Vorstand, nicht bei mir.
Hätten Sie denn auch Interesse daran, das Traineramt beispielsweise bis Sommer zu übernehmen?
Oh, die Frage heute, ob ich Interesse habe oder nicht, es ist nicht die größte Problem. Die größte Problem ist, dass wir eine Lösung finden können und dass der Bayern wieder erfolgreich ist.
Wie kann die Lösung aussehen?
Ein bisschen mehr arbeiten, mehr zusammenarbeiten und die Qualität haben wir. Wir haben noch heute gezeigt mit vielen Torchancen, aber manchmal gibt es Phasen, wo Fußball ist ein bisschen schwieriger und wir sind in einer schwierigen Phase, aber wir werden zusammen raus von dieser Phase gehen und wieder Erfolg haben.
Danke.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Der FC Bayern, er ist da in so einer Phase. Olli Schulz lässt grüßen. Wir hörten ein bemerkenswertes Interview von Estla Sedlacek von Sky mit Willi Sagnol, in dem ganz, ganz viel steckt, über das wir auch in dieser 140. Schlusskonferenz sprechen wollen. Und damit herzlich willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der G-Netzer bei Twitter und wir werden heute einen Schwerpunkt auf den FC Bayern legen. Das drängte sich geradezu auf und dementsprechend ist auch meine Gästekonstellation gestaltet. Zum einen begrüße ich Steffen Meyer @derBayernBlog bei Twitter. Ihr könnt ihn lesen auf mirsanroth.de und ihr konntet ihn in der Vergangenheit häufig hören und bald auch wieder im Gutsport-Podcast. Servus Steffen.
Servus Max.
Sollen wir den Druck noch weiter aufbauen mit der nächsten Folge Gutsport, wann die kommt?
Ja, das hilft. Bau gerne weiter Druck auf.
Das ist gut. Am 11.10. habe ich gehört. Ja. Gut, wir alle führen darauf hin, alle Hörerinnen und Hörer. Ich kann den Gutsport-Podcast nur sehr empfehlen. Mir hat er unglaublich gefehlt. Da muss was kommen, Steffen.
Ja, die Messlatte liegt jetzt hoch und dann schauen wir mal, was bei uns so Phase ist.
Ja, und was Phase ist, fragen wir heute auch Fatih Demireli, den Chefredakteur vom Sokrates-Magazin bei Twitter @demireli.de. Hallo Fatih.
Hallo Max, hallo Steffen.
Das wird heute eine kurze Folge, wir werden über den FC Bayern sprechen, da gibt es nicht so viel zu berichten, aber ich dachte zwischendurch muss man auch mal so einen Schwerpunkt einschieben. Bevor wir damit aber loslegen, noch ein Hinweis, es gibt einen neuen Kurzpass zu Nazis bei Energie Cottbus. Der Themenbruch kam jetzt vielleicht etwas hart, aber so ist das mit den Kurzpässen. Das ist das andere Sendeformat vom Rasenfunk. Hört mal rein. Und noch ein Hinweis an alle Rasenfunk-Supporter. Ihr könnt uns auf rasenfunk.de/RSC für Rasenfunk-Supporters Club könnt ihr euch registrieren, was letztlich eigentlich nur bedeutet, ihr lasst mir eine E-Mail-Adresse da, über die ich euch erreichen kann, weil es eine so kleine Merchandise-Aktion unter den Rasenfunk-Supporterinnen und Supportern geben wird. Ich mache auch keinen Schmuh mit der E-Mail-Adresse. Hoch und heilig versprochen. rasenfunk.de/RSC. Bevor wir in den Bundesliga-Spieltag starten, müssen wir aber auch noch die internationalen Spiele aufarbeiten. Fatih, ist die Bundesliga noch zu retten? Alle internationalen Spiele unter der Woche verloren?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob sie gerettet werden will.
Was?
Ich habe das Gefühl, dass ich fand's Wahnsinn, die 6 Niederlagen. Die eine oder andere war überraschend, die eine oder andere vielleicht nicht. Wir kommen ja auch gleich auf den FC Bayern zu sprechen. Man kann in Paris verlieren, Dortmund kann gegen Real verlieren, Leipzig kann in Istanbul verlieren. Aber dann, wie man das Ganze verarbeitet, vielleicht bis auf den FC Bayern und dann auch bei Dortmund, gerade in der Europa League, die Europa League-Teilnehmer, ja, das wird dann einfach mal so mitgenommen. So eine richtig brutale Unzufriedenheit habe ich jetzt hinterher gar nicht verspürt. Die ganzen Außenstehenden finden das schlimm. Die deutschen Fußballfans finden das schlimm. Im Ausland sagt man, oh, was ist in Deutschland los? Aber wenn man sich dann die Beteiligten anhört, ja, mal haben wir wieder mal verloren und so richtig Aufwertung ist nicht und an das nächste Spiel denken und auch ich habe das auch vorhin nochmal bei der Vorbereitung, ich habe mich vorbereitet, Max, auf die...
Oh, krass.
Die, ja, Wahnsinn, Breaking News. Auch jetzt bei dem Spieltag, also irgendwie ist man damit trotzdem mit irgendwas, also man kann verlieren und dann verliert man aber auch wirklich völlig zurecht, aber ist trotzdem dann mit irgendetwas total zufrieden und irgendwas ist aufbauend. Also ich habe das Gefühl, so ein bisschen Komfortzone in der Bundesliga. Es ist auch immer schön, dass man das Positive sucht und dann vielleicht auch dann die Stärken nochmal stärkt, aber Mir fehlt dann tatsächlich dann auch wirklich eine gute, eine ordentliche Aufarbeitung. Vielleicht machen sie es rein taktisch und trainingsmethodisch, keine Ahnung, intern, aber so was nach außen dringt, finde ich beängstigend, ehrlich gesagt. Also ich finde das nicht, das eskaliert nicht genug innerhalb der Bundesliga bei den Vereinen.
Es ist natürlich in gewisser Weise in dieser Saison schon auch eine besondere Situation, weil du jenseits von Dortmund und Bayern natürlich Mannschaften dabei hast, die zum ersten Mal oder zum ersten Mal seit langem eigentlich da international unterwegs sind, mit Hoffenheim, mit Köln, mit Hertha und dann auch mit Leipzig, für die es natürlich eine sehr besondere Situation ist und die, glaube ich, auch alle ja von Anfang an ja nicht wirklich damit gerechnet haben, im internationalen Wettbewerb zu landen. Und das Erreichen dieses Wettbewerbs zumindest für diese Mannschaften schon eigentlich der große Erfolg ist. Und ich glaube, dadurch lässt sich so ein bisschen erklären, warum es auch intern in den Vereinen keine große Neigung gibt, da jetzt den Druck auf die Mannschaft großartig zu erhöhen. Weil ich glaube, es begreifen auch alle als eine sehr große Herausforderung, gerade diese Teams, diese Dreifachbelastung oder teilweise ist bei manchen ist ja auch nur noch eine Zweifachbelastung, aber das so aufrechtzuerhalten. Von daher glaube ich, diese fehlende Kritik oder diese fehlende Gier auch da international da was zu holen, lässt sich auch ein Stück weit damit erklären. Dortmund und Bayern sicherlich nochmal eine etwas andere Geschichte.
Ja, das stimmt sicherlich und überraschend ist es auch, aber ich denke ja gerade, wenn man sich an Hoffenheim denke und auch in Leipzig denke, da ist halt aber auch durchaus die Qualität da und nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite. Dann auch mal, wenn ich jetzt an Köln denke, gut, die haben gerade auch andere Probleme, aber dann gegen Belgrad dann auch mal die Dinger zu machen. Gut, das Problem hatten sie heute auch. Auch Leipzig, ich bin ja in Istanbul und ich habe das Spiel ja hier verfolgt.
Tun dir auch noch die Ohren weh, Fatih, warst du auch im Stadion?
Mir tun sie tatsächlich noch weh, das ist tatsächlich so. Aber ich muss auch sagen, ich habe hier eine Woche lang den türkischen TV-Sendern und Zeitungen und selbst Clubleuten erzählt, wie stark Leipzig hier sind, das und dann
bekomme ich. Du bist Halbzeit sauer, dass du jetzt da stehst wie ein Idiot.
Genau, ich muss jetzt zur Halbzeit einen Sitzsturm über mich ergehen lassen, so, also spätestens zur Halbzeit, so was ich eigentlich für einen Schmarrn erzähle. Gut, nach 20 Minuten waren es dann ein paar weniger Nachrichten. Also stimmt schon, was Steffen sagt, dass es vielleicht unerwartet war, aber im Fall von Hoffenheim und Leipzig, vielleicht ist es auch gar nicht so überraschend gewesen und von daher, ja, sind vielleicht dann meine Erwartungen auch ein bisschen einfach höher an diese Vereine und ich erwarte einfach dann auch, dass es auch da intern so ist, dass man von sich ein bisschen selbst mehr erwartet, also auch über Bayern und Dortmund hinaus.
Ich will jetzt nicht am Anfang schon direkt total philosophisch werden, aber das ist was mich ja generell auch in der Bundesliga stört. Ich habe ja das Gefühl, früher gab es mal vor der Saison, ich weiß nicht, im Kicker-Sonderheft oder wo auch immer, dass man mal, dass der Trainer und der Manager ein Saisonziel ausgegeben haben. Ich habe das Gefühl, es traut sich fast keiner mehr, ein Saisonziel zu definieren oder 60-70% der Bundesliga haben das Saisonziel Klassenerhalt, weil alle so eine große Sorge davor haben, das eben nicht zu erfüllen, dass sie so tief stapeln, dass sie es auf jeden Fall übertreffen. Und das ist was mich seit einigen Jahren wirklich ankotzt. Es ist ja bis hin zu Dortmund, die auch jetzt noch verweigern zu sagen, wir sind Titelfavorit oder wollen ganz klar Meister werden, sondern das immer noch versuchen, irgendwie irgendwo rumzudrucksen. Und da stimme ich dir vollkommen zu, dass ich diese Haltung, die nervt mich auch wahnsinnig, um jetzt nicht zu sehr wie Matthias Sammer zu klingen, aber den wird es, glaube ich, auch wahnsinnig machen.
Ja, aber es stimmt schon, das neue Saisonziel im Kicker Vorschauheft ist immer, wir wollen einen guten Start hinlegen und dann gucken wir, was alles möglich ist. Das habe ich bestimmt bei 5, 6 Trainerinterviews gelesen, die da in den Vorschauartikeln mit abgedruckt waren. Ja, ist ein interessanter Punkt. Andererseits wird einem natürlich aber auch heutzutage jede Prognose zum 100.000. Mal auch noch um die Ohren gehauen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht so eine subjektive Einschätzung ist, nur weil ich jetzt selbst seit ein paar Jahren in diesem Medienbetrieb mitmache und mir das dann vielleicht auch deshalb mehr auffällt, aber meinem Gefühl nach hat das schon zugenommen, dass du dir eine Prognose die komplette Saison lang anhören musst.
Ja, also ich habe mir auch selbst oder gerade bei Spox, als ich nach dem tagesaktuellen Geschäft gearbeitet habe, dass man irgendwann sich gewisse Fragen einfach abgewöhnt hat, weil man sowieso wusste, was da für eine Antwort kommt. Und das ist eigentlich ist es gefährlich. Also wenn du nicht mal nach Saisonzielen, nach persönlichen Zielen nach dem nächsten Gegner fragen kannst, weil du weißt, was da kommt, und dann ist auch dann irgendwie der TSV Markt Oberstdorf dann ein ganz, ganz komplizierter Gegner und so muss man höllisch aufpassen und so. Ja, und ich glaube mal vor 2 Jahren war das, als Deutschland mal wieder gegen San Marino gespielt hat, hatte Joachim Löw gesagt, ja, wir werden dieses Spiel gewinnen vorher. Habe ich mal Teil angeguckt und das fanden alle ganz fürchterlich. Wieso der jetzt da, wir werden dieses Spiel gewinnen. Also mir geht das total ab und ich er mag mir jetzt verzeihen, ich hatte 2 Jahren bei Spox mal ein Interview mit einem Mentaltrainer geführt, der auch diverse Bundesliga-Profis, unter anderem auch Timo Hildebrand, betreut hat. Der hat das Phänomen auch ausgemacht und hat auch mit seinen Klienten darüber gesprochen, dass sie da auch ein bisschen vielleicht Forscher sind, aber er merkte auch, dass da halt einfach eine Klemme da ist. Und da kommen wir wieder auf das Thema Medien, die das gleich um die Ohren hauen, wenn es dann doch nicht Platz 3 ist beim VfL Bochum, keine Ahnung. Ja, da ist die Angst einfach groß, aber ich denke, da hatte Leipzig letztes Jahr mit dem Aufstieg dann, das war so eine kleine Wende, das waren dann vorstellende Töne, fand ich auch sehr, sehr angenehm. Aber auch da ist es ja dann dieses Jahr, hat man sich sehr schnell an das an die Stimmung in der Bundesliga dann angepasst.
Ja, und allzu forsch fand ich das ehrlich gesagt auch nicht. Also da wurde schon auch noch lange das Märchen des Aufsteigers auch vom Club selbst kommuniziert, um das es nie ging eigentlich. Es war immer das erste Tabellendrittel Minimum das Ziel. Ich meine, auf der anderen Seite stelle ich mir auch manchmal die Frage, soll man das, also bewertet man das jetzt auch nicht über, wenn jetzt mal gerade so eine Woche, wo jetzt alle Spiele verloren gehen, denn wenn ich mir die Kader angucke, dann ist da schon jeder Kader besser als der des Gegners gewesen, oder also jetzt bei den Europa League Teilnehmern. Es gab nämlich ja auch die Frage, irgendwie ist das vielleicht ein Plädoyer für mehr Investoren in der Liga, sehe ich jetzt überhaupt nicht. Es lag nicht an der Qualität, vielleicht aber an der Qualität auf dem Platz und auch an dem Willen und an der Fähigkeit, Spiele zuzumachen. Also das fällt mir in dieser Saison verstärkt auf, vielleicht auch wieder, weil ich mehr drauf achte. Mannschaften schaffen es immer schlechter, Spiele in der frühen Phase für sich zu entscheiden, und dann kippt das. Manchmal halt, dann hast du halt Pech nach einer Ecke und hinten raus gehen dir vielleicht die Körner ein bisschen aus und dann verlierst du das Ding wieder. Und das sehe ich in der Europa League ganz verstärkt. Also eine 1-0-Führung bedeutet da nichts.
Ich stimme dir total überein. Die Diskussion, die man sicherlich führen muss, ist die Frage, wenn man sich Paris anschaut und Bayern anschaut an diesem Dienstagabend war es, ne, Mittwochabend. Ich glaube schon, dass man in dieser Champions League-Saison sehr stark merken wird, dass die Spitze der Champions League von der Spitze der Bundesliga sich nochmal ein Stück weit entfernt hat. Ich würde das aber überhaupt nicht so generell für die komplette Bundesliga und deren internationale Einsätze sagen. Also ich meine, dass Hoffenheim diesen Gegner schlagen muss, darüber müssen wir nicht reden. So, von daher glaube ich, darf man jetzt diese 6 Niederlagen nicht überinterpretieren, aber es ist schon interessant, warum es nicht diesen Mannschaften nicht gelingt, das bisher in der Europa League auch zu zeigen. Also da habe ich auch noch keine richtige Lösung für. Nagelsmann hat übrigens relativ deutliche Worte nach dem Spiel gefunden, hat auch Larifari-Einstellung seiner Mannschaft kritisiert. So, da war schon sehr klar, fand ich, nach diesem verdattelten Spiel, sag ich mal. Mhm. Ja, aber die Diskussion europäische Spitze entfernt von der Bundesliga, ja, sofort, die muss man führen und die, ich glaube, das ist auch so und das wird man auch im Verlauf der Saison noch stärker merken. Die Frage, ist die Bundesliga generell jetzt nicht mehr konkurrenzfähig und fällt jetzt sogar hinter Ligen aus Osteuropa zurück? Ich glaube, ja, das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben nach einer Woche.
Moment auf.
Ja, ja. Ich würde auch dann vielleicht am Beispiel Paris-Bayern, gut, da kommen wir noch ganz lang dran zu sprechen später, aber selbst da war ja der Unterschied nicht groß, also das ja, war vielleicht sogar das beste Bayern-Spiel, das man jetzt in den letzten Wochen gesehen hat, in Phasen zumindest. Also soweit ist es dann tatsächlich nicht weit weg. Aber ich habe vorhin beim ZDF eine Grafik gesehen. Gut, die war dann natürlich auch Momentaufnahme nach 2 Spieltagen in Europa. Ja, da ist momentan nur für die Saison Deutschland in der 5-Jahres-Wertung auf Platz 27. Das ist dann aber schon, also da ist viel, viel, viel Luft nach oben und natürlich wird das noch besser, wahrscheinlich kommt man auch noch dann nach oben, aber man muss es einfach erkennen, dass das vielleicht dann auch kein Zufall ist zu diesem Zeitpunkt.
Und die Ironie ist ja irgendwie, jetzt hat man extra angeblich aus Gründen der internationalen Konkurrenzfähigkeit Montagsspiele eingeführt in der Bundesliga und hebt die sich wahrscheinlich auf, weil man dachte, ja, die kommen ja alle ins Halbfinale und dann gewinnen wir endlich mal wieder den Pott. Und mein Gefühl ist, nutzt die mal lieber während der Vorrunde. Wer weiß, wie viele K.O.-Rundenspiele wir überhaupt noch sehen werden, vor allem in der Europa League. Aber gut, lasst uns mal in den Spieltag reingehen und da können wir ja auch gleich mit einem Europa League-Teilnehmer starten und mit einem Champions League-Teilnehmer. 1. FC Köln gegen RB Leipzig. Ein 2:1 für Leipzig, Steffen. Wo ich mich in der Bewertung schwer tue. Es war ein vollkommen wildes Spiel, vorne wie hinten. Und ich verstehe den Drang der Kölner, sich an allem Positiven festzuhalten. Und das waren die Chancen, die man hatte. Aber gleichzeitig das, was man hinten zugelassen hat, fand ich sehr erschreckend.
Definitiv. 23:17 Torschüsse, glaube ich, am Ende für Leipzig. Die Balance ist komplett weg bei Köln. Also das, was sie so stark gemacht hat. Also Köln war auch schon in der letzten Saison eine Mannschaft, die, glaube ich, ein wenig überperformt hat, aber ganz stark davon profitiert hat, dass in sehr, sehr vielen Spielen sehr, sehr viel von dem, was sie sich vorgenommen haben, auch funktioniert hat. Mhm. Was vielleicht daran lag, dass es vernünftig einstudiert war, dass es keinen großen Umbruch auch in der Mannschaft gab im Vergleich zum Jahr davor. Was sicherlich auch daran lag, dass die eine oder andere Mannschaft, die stärker ist als Köln, eher eine schwache Saison hatte. Aber diese Balance und diese Genauigkeit und diese Stabilität, dieses Grundgerüst immer war, das fehlt momentan total. Und klar, ich glaube, es ist offensiv vielleicht das beste Saisonspiel von Köln. Glaube ich schon, dass man es so sehen muss. Aber andererseits, ja, ich hatte vor dem Spiel eigentlich das Gefühl, dass das mal eine Chance wäre, für Köln jetzt mal so einen Befreiungsschlag zu schaffen. Weil Leipzig kommt, wie Köln natürlich auch, aber Leipzig kommt aus der internationalen Woche, spielt mit zwei 18-Jährigen in der Innenverteidigung. So, man hat ja gesehen, da war ja ein Anknüpfungspunkt da. Da war ja auch die Möglichkeit da, mal Leipzig wirklich in Gefahr zu bringen. Aber wenn man dann selbst in der Defensive solche Fehler macht, wie zum Beispiel vor Klostermanns 1:0, als Köln stark in Überzahl am eigenen Strafraum agiert hat und dann, weil Bittencourt nicht merkt, wie Klostermann ihm im Rücken wegläuft, dann so ein Tor kassiert. Ja, dann ist es das, was Stöger auch nach dem Spiel sagte, man belohnt sich dann nicht für die positiven Ansätze. Aber ich bin jetzt weit davon entfernt, dieses Spiel jetzt als Aufhänger zu nehmen und zu sagen, bei Köln geht's ab jetzt bergauf. Dafür lief zu viel falsch.
Patti, was denkst denn du über die ganze Gemengelage beim FC? Jetzt langsam kommen wir ja schon in Regionen der Saison, wo man mal so mit einem halben Auge auf die Tabelle schielen kann. Und da sind es jetzt schon 6 Punkte Rückstand auf den Tabellenplatz 16. Jetzt hat Peter Stöger noch 2 Wochen Zeit in der Länderspielpause, also da kann man ein bisschen mehr machen. Was sind denn so die ersten Stellschrauben, an denen du drehen würdest?
Ja, gibt es einige. Ich gebe Steffen vollkommen recht. Ich fand es ein sehr hochinteressantes Spiel und ich würde mir jetzt auch gleich widersprechen zu sagen, dass mich Trainer aufregen, die auch bei Niederlagen alles schön reden. In dem Fall würde ich den Kölner sogar fast gönnen, weil sie da wirklich auch viel investiert haben und auch viele Chancen sich erarbeitet haben. Der ganze Aufwand ist dann hinüber, vor allem dann halt auch gegen Gegner, wie du schon sagst, mit 2:18 in Innenverteidigung. Der Konat hat übrigens sehr, sehr gut gefallen. Der ist ja noch ein bisschen, er ist ja normal in dem Alter vielleicht auch noch ein bisschen wild. Hat mir gefallen, da ist viel Potenzial durchgesetzt, muss ich sagen. Aber Steilschrauben gibt es bei Köln einige jetzt. Man sagt immer, dann ist es jetzt schön, dass eine Länderspielpause da ist, dass man auch arbeiten kann, aber jetzt haben die auch natürlich auch viele Nationalspieler so richtig dann an der taktischen Feinheit, an der Einheit zu arbeiten, ist jetzt schwierig. Und ich glaube, genau das ist das Kölner Problem. Ich sehe es auch, wie Steffen, dass es in der Vorsaison natürlich eine Performance war, die jetzt so nicht zu erwarten war und auch einfach nicht zu wiederholen war, dann auch mit der Dreifachbelastung. Aber dass man dann so in der Gesamtheit und in der Struktur dann so stark nachlässt und so einfach immer auch zu einem kaputten Gegner wie Leipzig dann, also körperlich kaputten Gegner dann auch trotzdem die Hoffnung lässt, dass man dann mit ein bisschen Pressing zu Torchancen kommt und eben auch zu Toren kommt, ist dann halt fatal, weil da gibt es immer das Signal, komm, jetzt kannst du mich nochmal angreifen und kannst ja nochmal versuchen und ja, dann macht das so eine Truppe wie Leipzig, weil die es einfach auch gut kann. Von daher sind einfach da strukturelle Probleme bei Köln, die ich bezweifle, so kurzfristig zu beheben sind. Jetzt hat man es dann auch vielleicht noch im Impuls Claudio Pizarro probiert, ist auch schön und gut und nett, aber das ist einfach nicht das Problem von Köln. Also die Struktur wird jetzt Pizarro selbst nicht verbessern. Von daher.
Ja gut, wobei Torungefährlichkeit natürlich schon ein Thema ist, ja, bei zwei geschossenen Toren nach 7 Spielen.
Ich glaube, dass du aber die Torgefahr dadurch bewerkstelligen kannst, wenn du deine Struktur wieder aufbaust, weil die Jungs da vorne sind ja jetzt, nicht erblindet in der Sommerpause. Also die können nach wie vor Tore schießen. Gut, der die meisten Tore geschossen hat, saß heute auf der Tribüne mal wieder. Aber Cordoba, Osako, die können schon Tore schießen und auch heute Bittencourt hat mir auch gut gefallen heute. Aber da fehlt einfach die Struktur und wenn du dann einen Ballverlust hast, dann wird es sofort ins Tor schauen. Also 17 Torschüsse für Leipzig, für Köln ist super, aber 23 dann für Leipzig, die sind nicht einfach so resultiert, weil Leipzig dann einfach ständig auch die Räume gefunden hat.
Und Köln hatte noch einen überragenden Timo Horn. Also das hätte auch
Genau.
Natürlich Gulaschi auf der Gegenseite auch sehr gut gehalten, aber das gehört ja zur Geschichte dieses Spiels mit dazu. Es war bis zum Ende hin spannend. Es hätte aber auch total unspannend sein können. Groteskerweise für irgendwie beide Mannschaften, weil auch Leipzig hat sehr oft den Ball verloren im Aufbauspiel. Aber die können es halt leichter verkraften, weil sie tabellarisch nicht so unter Druck stehen. Beim FC hast du... Also auf den Rängen hast du es nicht gespürt, da hat man sich wirklich aufs Positive fokussiert, aber auf dem Platz hattest du nach dem ersten Fehlpass, nach dem ersten Ballverlust bei manchen Leuten das Gefühl, dass da im Kopf die Gedankenschleife losging, jetzt geht das schon wieder los.
Es ist auch vielleicht auch normal, weil viele dieser Spieler einfach jetzt die Situation auch nicht kennen oder schon lange nicht mehr hatten, dass man in Köln... wie in so einem Negativstrom drin ist. Also man hat ja letztes Jahr auch wieder mal Spiele verloren, da gab es auch mal dann so Serien, aber es war dann immer absehbar, dass das dann bald auch wieder zu Ende ist, weil wenn dann zwei Spieler nicht in Form waren, war halt der dritte oder der vierte in Form, da konnte dann auch Stöger dann auch jeden bringen und es hat dann trotzdem irgendwie funktioniert. Und dieses Jahr, ja, funktionieren einfach auch der Plan B und der Plan C nicht. Ich meine gar nicht taktisch, sondern auch dann vielleicht so punktuelle Veränderungen. Funktioniert dann auch nicht und das verunsichert dann eine Mannschaft. Und wie gesagt, wenn sie es nicht weiß, also wenn sie die Situation nicht kennt und dann hast du dann auch wieder ein paar junge Leute drin, wie den Özcan in dem Mittelfeld, ja, dann es ist schwierig. Also manchmal fehlt mir dann vielleicht auch dann der Spieler, der das dann ja so vielleicht ein bisschen vorne weggeht und das dann auch, also ich will jetzt keinen Effenberg-Leitwolf da herbeirufen, um Gottes Willen, aber der das halt dann auf dem Platz dann ordnet und führt. Und das geht denen, glaube ich, schon ab.
Ich glaube, dass es für Köln nur darum geht, dass man in dem Moment, wo man aus der Europa League ausgeschieden ist, irgendwie noch in Reichweite zu Platz 14, 15, 16 ist. Um was anderes geht es, glaube ich, nicht. Es geht für Köln in dieser Saison ums blanke Überleben und ich sehe sehr, sehr schwarz, ehrlich gesagt, weil es auch emotional unglaublich schwierig ist. Das ganze Umfeld fiebert diesen Europa-League-Spielen entgegen. Dann spielst du immer am Donnerstag, kriegst einen auf den Sack und musst dann in so ein Wochenende gehen mit nach wie vor momentan einem Punkt auf dem Tableau. Weißt genau, du musst diese Emotionalität, die du vielleicht unter der Woche von den Fans hast, bräuchtest du eigentlich an diesem Wochenende, musst dich aber eher wieder aufraffen. Es ist so eine schwierige Situation, wenn man schon, wenn die Europa-League-Spiele losgehen, schon hinten dran ist, als eine Mannschaft, die das nicht gewohnt ist. Und ich meine, wir haben so viele Beispiele in den letzten Jahren gehabt, wo so ein Europa-League-Teilnehmer dann am Ende auch in Abstiegsnot oder dann sogar auch abgestiegen ist. Ich erinnere mich an Nürnberg zum Beispiel damals, als sie da über den Pokal nach Europa gefahren sind und dann, glaube ich, auch direkt abgestiegen sind im nächsten Jahr. Ich bin wirklich, also wenn ich Uwe Seeler wäre, würde ich sagen, ich mache mir Sorgen.
Das ist rausgekommen. Das nächste Spiel jetzt dann auswärts beim VfB Stuttgart am 13. Oktober. Über die Wichtigkeit und Bedeutung dieses Spiels muss man, glaube ich, nicht viele Worte verlieren. Und Steffen, was lässt sich über Leipzig sagen? Hat dich das überrascht, wie viel Leipzig auch zugelassen hat?
Hat mich schon überrascht. Es zeigt aber auch, dass die Mannschaft reifer geworden ist, so ein Spiel dann auch trotzdem relativ sicher am Ende nach Hause zu bringen. Ich glaube, das ist das, was Leipzig da rausziehen muss. Auch da steht, glaube ich, die spielerische Entwicklung momentan so ein bisschen auf Hold, weil sie mit dieser neuen Situation erstmal klarkommen müssen. Hasenhüttl sucht, glaube ich, auch noch so ein bisschen die richtige Rotation. Rotiert durchaus mutig, finde ich, aber korrigiert dann auch im Spiel. Manchmal auch relativ früh. Für Leipzig ist es entscheidend, diese drei Punkte jetzt mitgenommen zu haben. Wie gesagt, spielerisch fand ich jetzt das nicht überragend. Individuell waren sie überlegen gegen Köln. Ja, und die 3 Punkte sind das Entscheidende für Leipzig in so einem Moment.
Ich fand es auch durchaus beeindruckend unter der Woche bei dem Dezibel-Spiel bei Besiktas. Da waren sie ja natürlich ganz, ganz offensichtlich beeindruckt von dieser Atmosphäre, auch berechtigterweise. Und haben halt 45 Minuten überhaupt nichts hinbekommen. Aber dann aus der Kabine zu kommen und dann auch mit ein paar Änderungen dann nochmal so ein Spiel zu legen, und da hatten sie einfach Abschlusspech. Also da hatten sie ja Forsberg, alleine Forsberg hatte, Blume hatte Chancen. Da haben sie auch schon eine Reaktion gezeigt. Also das hat nicht lange gedauert, bis da der Schalter umgelegt wurde und die Mannschaft hat sich dann auch nicht mehr von der Atmosphäre, die dann auch natürlich nachgelassen hat, weil Leipzig dann eigentlich nur noch den Ball hatte, sehr schnell Reaktion gezeigt. Also da ist da schon eine Reife, die dann eben auch heute vielleicht dann auch zu sehen war, dass man dann so ein Spiel auch mitnimmt. Also ich glaube, hätten wir unter der Woche dann auch ein bisschen Abschlussglück gehabt, wäre es da auch nochmal spannend geworden. Ich fand es auch ganz interessant, dass Hasenhüttl jetzt vor dem Spiel gesagt hat, jetzt hatten sie auch mal einen Tag mal mehr Zeit, um sich mal ein paar Videos anzugucken, über die Analyse, die Fehler, die man macht, weil man das einfach jetzt zuletzt nicht konnte. Auch das ist so eine Sache, Leipzig kennt es halt einfach nicht. Also nicht wegen der körperlichen Belastung, sondern einfach, dass man einfach früher dann vielleicht mehr Möglichkeiten hatte, auf das alte Spiel einzugehen, nochmal da Korrekturen vorzunehmen. Und das ist ja auch eine lernwillige Truppe. Wenn sie diesen Lerneffekt dann zwischendurch nicht hat und das nicht mehr vor Augen führt, dann kann es sein, dass man in so einen Trott kommt. Aber das scheint auch geholfen zu haben.
Max, was sagst du eigentlich zur Entwicklung von Upamecano? Ich habe ihn ja mal als den neuen Lucio bezeichnet, woraufhin du mich in der folgenden Rasenfunk-Folge ein bisschen ausgelacht hast dafür. Aber seine Entwicklung sehr, sehr positiv, wenn ich das vergleiche mit seinem ersten Auftritt letztes Jahr, wo er wirklich völlig überfordert war mit allem, mit Tempo, mit dem, was er da eigentlich machen soll, mit dem Ball. Ich finde, es ist ein gestandener Innenverteidiger geworden und der Junge ist 18.
Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich finde nur nach wie vor den Vergleich mit dem etwas ungelenkten Lucio so ein bisschen zu, also der ist mir unvorteilhaft für Upamecano. Ich finde den eleganter, sowohl im Lösen seiner Defensivaktionen als auch in den Offensivaktionen, die er hat. Und das, Lucio ist für mich jemand, der Stelzen statt Beine hat und wenn es ihm zu bunt wird, einfach mit dem Ball über die Mittellinie gelaufen ist, was seine Trainer wahnsinnig gemacht hat. Das hat auch manchmal funktioniert. Aber es wurde, da finde ich halt Upamecano eine ganze Ecke geschmeidiger. Aber ansonsten sehr, sehr gute Entwicklung. Eigentlich ja das, was man sich schon erhofft hatte für die Rückrunde letzte Saison, wo man aber dann früh gesehen hat, na gut, da gibt's noch so Anpassungsschwierigkeiten ans Tempo. Dann hat er ein paar Mal gespielt, auch aufgrund von Verletzungen, glaube ich, in der Innenverteidigung. Und da war er dann schon wesentlich stabiler. Und jetzt absolut gestandener Spieler. Und jetzt reden wir eher über jemanden wie Konaté, wie der sich so macht. Also, ich gebe dir ja schon recht, dass er was kann, aber Lucio, weiß jetzt nicht, ob das sein muss. Leipzig wird es dann auswärts gegen Borussia Dortmund spielen am nächsten Bundesligaspieltag. Da kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Und das wird dann das Nachfolgetopspiel, wird in die Fußstapfen treten vom Nordderby, das wir an diesem Samstag erleben durften. Der HSV gegen Werder Bremen 0:0, 28 Fouls von Werder, Steffen, viele, viele Unterbrechungen. Und ich hatte den Eindruck, das war auch ganz klares Teil des Konzepts. Also man hat dem HSV den Ball gegeben, hat gesagt, naja, in der Vergangenheit konntet ihr mit dem Ball nicht so viel anfangen. Macht doch mal. Und wenn ihr uns zu nahe kommt, dann machen wir schon das Foul, was dann den Spielfluss wieder unterbricht.
Zieht sich bei Nuri ja ohnehin in dieser Saison so ein bisschen durch, dass er defensiv meist einen recht guten Plan hat und sicherlich auch jetzt gegen Hamburg, die ja auch ganz gern mit langen Bällen agieren. Das hat man komplett verhindert, indem diese Dreier-Fünfer-Kette im Hamburger Ballbesitz dann direkt sehr, sehr tief stand und dann auch wirklich gewartet hat und auch ja diesen langen Bällen und schnellerem Umschaltspiel und das, all das, was Gisdol ja eigentlich gerne möchte, eigentlich überhaupt keinen Raum gegeben hat. Und in der Tat dann zugeschlagen, auch auf die Beine, wenn es sein musste. Aber es bleibt bei Bremen natürlich das Problem. Ich habe jetzt zum ersten Mal verstanden, was die Idee mit dem Belfodil vorne drin ist, weil er kann natürlich Bälle festmachen und dann auch ablegen. Und das Problem in dem Spiel war aus meiner Sicht ganz klar, dass bis zur Einwechslung von Junuzovic das absolut nicht funktioniert hat. Es war eine riesen Lücke zwischen Bartels und zwischen der vorderen Sturmreihe und dann den Nachrückenden. Delaney und Bargfrede sehr stark auf Sicherung bedacht. Kainz hat dann so ein bisschen diese Rolle als nachstoßender Spieler übernommen, aber das hat absolut nicht funktioniert. So, und das ist das, was bei Werder jetzt zu dieser stabilen Defensive mal irgendwann dazukommen müsste, weil ja so richtig torgefährlich war es ja dann auch am Ende nicht.
Immer noch kein Sieg für Werder, die einzige Mannschaft neben dem ersten FC Köln. Fatih, nach dem Spiel haben sowohl Markus Gisdol als auch Alexander Nuri gesagt, sie hätten ein sehr gutes Spiel, und das ist jetzt ein Zitat, ihrer Mannschaft gesehen. Stimmst du da denn zu?
Da ist aber die Messlatte nicht sehr hoch im Norden. Also sehr gutes Spiel, vielleicht aufgrund der aktuellen Situation beider Teams, aber nee, natürlich nicht. Also ich stimme dem nicht zu. Vielleicht gab es punktuell hier und da Verbesserungen. Ich kann jetzt aber auch an den Namen festmachen. Also nicht so an Mannschaften. Bei Hamburg hat mir die beiden neuen sehr gut gefallen. Also mit Ito habe ich, glaube ich, sogar jetzt neuen Lieblingsspieler in der Bundesliga. Also der hat mir richtig gut gefallen. Hat mich so ein bisschen an José Domínguez erinnert, den damals Eric Gerritz in Kaiserslautern da einfach mal gebracht hat damals. Der war auch so groß wie ich, 1,50, und
deshalb.
Ito ist, ich dachte mir auch, wie kommt der denn jetzt auf den?
Nein, und Ito ist ungefähr auch so groß, der arme Junge ist damit kämpfen aus, aber fand ich sehr, sehr interessant. War ein guter Auftritt, auch der Janicic, auffällig, hat viel den Ball gefordert, auch viel Aktion gehabt, aber dann jetzt daran festzumachen, dass es jetzt dann ein gutes Spiel der Mannschaft war, boah, schwierig. Also so wirklich viele Torchancen habe ich jetzt dann auch nicht gesehen. Mal ein langer Ball von Martinia, der dann irgendwie dann glücklich verlängert wurde, ja. Bei Werder hat man dann gesehen, dass das nach der Einwechslung von Junusovic dann ein bisschen Struktur reinkam. Dass es dann vielleicht so ein bisschen Mutmacher tatsächlich, oder eine Sache, die dann man in den nächsten Wochen dann mal beobachten kann, ob er dann endlich mal seine Probleme dann komplett auskuriert. Das kann natürlich dann auch dann mal jetzt in der Phase der Saison, und zum Glück gibt es ja dann ja auch die Länderspielpause, dass er dann gestärkt zurückkommen kann, und das ansonsten bei Werder, das ist tatsächlich schwierig. Also ich erkenne da auch dann wenig, also im Offensivspiel, also ich sehe es für Steffen, dass es im Defensiv immer einen ganz guten Plan ist, aber nach vorne erkenne ich da nicht wirklich eine super Idee, die langfristig erfolgsversprechend sein soll.
Ich meine, beiden fehlen ja auch wichtige Spieler, das darf man jetzt bei der Bewertung der Leistung nicht vergessen, aber beide haben eben eigentlich ähnliche Probleme, nämlich, dass es nach hinten eigentlich schon ganz gut funktioniert, aber auf Kosten jeder Gefahr im Sturm, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Also ja, es gab einzelne Chancen, aber da war auch viel Kollege Zufall noch mit eingebunden.
Und Standardsituation.
Und Standardsituation, stimmt, genau. Das ist dann noch ein wichtiger Punkt. Andererseits kann man sagen, ja, das Erste, was man schaffen muss, ist ja auch, die Defensive gut hinzustellen. Deswegen kann man irgendwie auch zufrieden sein, dass man jetzt erstmal kein Tor gefangen hat. Aber 0-0-Spiele werden halt beide Mannschaften auf Dauer nicht weiterbringen.
Nein. Das hast du klug gesagt.
Ich frage mich halt ehrlich gesagt so ein bisschen, was da die Lösung sein kann. Also natürlich, du kannst jetzt auf Werder Bremer Seite auf Max Kruse warten und hoffen, dass dann alles wieder gut ist. Aber ehrlich gesagt, bevor er sich verletzt hat, war auch nicht alles Töfte. Und auch beim HSV kannst du sagen, naja, mit Kostic und Müller, dann haben wir nochmal Geschwindigkeit auf den Flügeln. Dann ist unser abwartendes Spiel, was ja auf Umschaltsituationen hin ausgelegt ist, hat nochmal ganz anderes Futter. Aber da hat es ja auch mit den beiden, gut, da haben wir es jetzt nicht so lange gesehen in der Saison, aber hat ja auch nicht immer hervorragend funktioniert. Und ich frage mich schon, ob nicht beide Trainer ein bisschen zu festgelegt sind in dem, wie sie ein Fußballspiel angehen. Also ich finde Markus Gisdol noch mehr als Alexander Nuri, der jetzt so zum aktuellen Zeitpunkt auch so eine 3-1-4-2-Formation eigentlich durchzieht in allen Spielen. Ich weiß nicht, das ist mir so ein bisschen zu wenig überraschend auch für den Gegner. Ich glaube, man kann sich gerade sehr gut darauf einstellen, gegen den HSV zu spielen, und sehr gut darauf einstellen, gegen Werder Bremen zu spielen.
Es ist aber natürlich auch eine Sache der Alternativen, die man hat. Also ich gerade bei Bremen sehe ich dann auch vielleicht aufgrund des Materials, das man hat, also ob jetzt dann Kruse dabei ist oder nicht, da gibt es einfach nicht so viele Variationen, mit denen man auch den Gegner überraschen kann. Ich glaube, der Gisdol hat das dann tatsächlich diese Woche dann probiert mit den beiden neuen Youngstern, dann einfach mal einen Überraschungsmoment dann zu erzielen. Weil dann
was ja auch funktioniert hat.
Was halt auch funktioniert hat tatsächlich, aber es, ja, also spielerisch hat es funktioniert. Ich finde, dass beide Spieler, schwieriges Wort, hatte ich noch nie, zu dem Zeitpunkt einfach eine Bereicherung waren, aber man muss halt dann einfach sehen, ob das dann auch dann gegen komplexe Gegner dann auch so ist. Es ist zumindest der Versuch gewesen, aber bei Bremen, ich sehe einfach dann nicht so viele Möglichkeiten. Also das liegt, glaube ich, nicht am Trainer, der versucht das schon, der hat auch mal ganz gut Ansätze, aber es liegt einfach am Material. Wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, was Mut macht auf die Frage, ist Simusovic. Also wenn der fit bleibt und das Spiel ein bisschen an sich reißt, dann könnte da zumindest in der Offensive ein bisschen mehr kommen, als Bremen bisher in der Saison zeigt.
Ja, und dann hat man ja einen starken Pavlenka hinten drin. Immerhin das hat man jetzt auch im Nordderby gesehen. Deswegen würde ich auch eher dem HSV zustimmen beim guten Spiel. So meinem Empfinden nach, ich habe es mir dann doch nochmal über die volle Spielzeit gegeben im Real Life, da hatte der HSV schon mehr Spielanteile und auch die größeren Chancen letztlich. Und was machen wir mit dem HSV? Werder haben wir jetzt ja schon ein bisschen analysiert, Steffen. Was ist so dein Gefühl, wie denn da die Entwicklung weitergehen sollte?
Ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben, was Gisdol angeht, dass er häufig früh Erfolg hat, weil er in der Lage ist, sein Spielsystem auch wirklich gut zu vermitteln, da auch wirklich gut in der Trainingsarbeit ist, aber dass dann bisher jedenfalls in seiner Karriere jetzt kein großartiger Plan B, Plan C dahinterherkommt. Von daher geht es für den HSV, glaube ich, dann darum, dieses Spielsystem zu verfeinern und vor allen Dingen die richtige Spielerkombination zu finden. Und das hat Fatih angesprochen, dass Gisdol da auch auf der Suche ist, wer denn die Spieler hinter Wood sind, die das am besten auf den Platz bringen. Also Hahn ist prädestiniert dafür, eigentlich über den rechten Flügel so ein nachstoßender Spieler zu sein. Auch die Idee, mit Hand hinter Wood zu spielen. Hand übrigens mit 8 Torschussbeteiligung in dem Spiel, was auch an Standardsituationen liegt, aber immerhin einer der auffälligeren. Da so eher so einen Spielgestalter hinter Wood zu haben. Und dann auf der anderen Seite, diesmal mit Ito, möglicherweise gibt es dann irgendwann nochmal die Variante mit Kostic. Aber ich glaube, da muss er sehr viel Wert drauf legen, wirklich die richtige Kombination zu finden. Ich rechne nicht damit, dass der HSV jetzt im Verlauf der Saison seinen Spielstil nochmal dramatisch weiterentwickelt. Mhm.
Ja, mich wundert es alleine schon, dass der HSV so selten auf ein gepflegtes Passspiel setzt. Oder was heißt so selten? In der Sache versucht man natürlich schon, den Ball zu passen, aber es gibt immer wieder einzelne Spieler, die sich den Ball nehmen und irgendwo hintragen in einen Raum, der gerade frei war, der dann aber auch zugestellt wird. Und ehrlich gesagt dachte ich, das wäre so eine Sache, die Markus Gisdol jetzt versucht zu etablieren. Das hat schon mal in der letzten Rückrunde schon besser ausgesehen, dass man erstmal ein gutes Passspiel aufzieht, dass man auf Dreiecksbildung achtet, dass man darauf achtet, nicht zu sehr im Deckungsschatten des Gegners zu stehen. Und dann den Ball laufen lässt. Aber beim HSV, der sehr hohen läuferischen Einsatz hat, da wird aber auch wahnsinnig viel mit Ball gelaufen. Und das ist einfach ineffizient, weil das zu leicht zu verteidigen ist für die Gegner. Naja. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja. Ist vielleicht nochmal ein Potenzial sicher, in dem man arbeiten kann. Aber ich meine, eigentlich will der HSV den Ball ja auch nicht unbedingt haben. So, der ist ja so ein Spiel wie gegen Werder, die sich da komplett hinten reinstellen und wo Hamburg so ein bisschen, ja, genötigt wird, da auch in so eine Favoritenrolle reinzukommen, ist ja eher die Ausnahme.
Ja, das stimmt, aber langfristig geht das ja auch nicht gut, immer den Ball nicht haben zu wollen. Also das kann dich schon in der Bundesliga weit bringen, aber irgendwann musst du schon versuchen, zumindest dir ein gutes Gefühl mit dem Ball zu erspielen. Was machst du denn, wenn du 0-1 hinten liegst und der Gegner sich dann erstmal hinten reinstellt und dich kommen lässt? Dann bist du ja sonst aufgeschmissen. Man muss ja auch mal 0-1 aufholen können. Naja.
Ist schon klar, aber ich glaube nicht, dass es Plan A ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Werder Bremen wird jetzt dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach spielen nach der Länderspielpause und der HSV darf auswärts beim FSV Mainz 05 ran. Ich denke, das wird auch ganz interessant. Interessant war ebenfalls die Partie zwischen dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim. Zwischen dem Abpfiff gegen Raskrat und dem Spiel am Sonntagmittag lagen gar nicht so viele Stunden, wie vielleicht für Hoffenheim notwendig gewesen wären, Steffen, fand ich. Also die waren noch, man hat ihnen das deutlich angemerkt, dass sie eine Reise unter der Woche hinter sich hatten und gleichzeitig hat Freiburg auf diese Karte, nämlich mit Intensität, holen wir uns den Ball und erdrücken Hoffenheim fast so ein bisschen. Auf diese Karte hat Christian Streich gesetzt und ist ja dann auch aufgegangen.
Ja, für mich fußballerisch das beste Spiel an diesem Spieltag, hat alle Vorschusslorbeeren, auch was man dem Duell Streich und Nagelsmann im Vorfeld so ein bisschen zugeschrieben hat, alle erfüllt. Freiburg wirklich auch ein sehr, sehr gutes Angriffspressing gespielt, was ich auch in der Bundesliga in letzter Zeit in der Intensität, auch erstens von Freiburg nicht, aber auch von anderen Mannschaften sehr selten gesehen habe. In der Intensität, das fand ich sehr, sehr gut. Hoffenheim ging dann zwar in Führung, aber du hast schon recht, dass die Anfangsphase Freiburg gehörte. Trotzdem hatte ich bei Hoffenheim schon auch ein bisschen das Gefühl, dass sie genervt waren nach diesem Europa-League-Spiel, ihnen auch nicht gepasst hat, dass Freiburg da die so stark unter Druck gesetzt hat und dann immer so ein bisschen so eine Trotzreaktion daraus entwickelt haben und auch dann immer stärker auch von der Intensität her und auch dann später vom Ballbesitz ins Spiel gefunden haben. Vogt hat mal wieder eine sehr spannende Rolle gespielt, eigentlich vor der Abwehr, sich dann aber immer wieder hinten ins Zentrum reinfallen lassen hat, um von hinten das Spiel dann auch aufzubauen. Spektakuläres Spiel bis zuletzt, bis kurz vor Schluss definitiv. Ein Spieler, den ich bei Freiburg mal herausheben will, ist Nicolas Höfler, der, ich glaube, zwei Tore vorbereitet hat und glaube an 5 oder 6 Torschüssen beteiligt war und auch defensiv unfassbare statistische Werte, aber auch im Spiel hat man es gemerkt, enorm viele Ballgewinne, enorm viele Bälle abgefangen, wirklich ein ganz, ganz starkes Spiel für einen Spieler, der sonst nicht unbedingt als spektakulärer Spieler bekannt ist. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Übrigens eine Sache noch, die Eckenvarianten von Freiburg. Ein Traum.
Ja, da hat man mal gesehen, was das für ein Faktor sein kann, wenn jede Standardsituation gefährlich ist, weil du sowohl für die kurzgeschlagene Variante mit Verlängerung als auch für die lange Variante einfach was einstudiert hast. Fand ich auch. Fatih, was möchtest du da ergänzen? Was ist dir bei dem Spiel hängen geblieben?
Jetzt habt ihr mir tatsächlich meine beiden Notizen, die ich zu diesem Spiel gemacht habe, schon vorweggenommen. Das war zum einen echt Höfler, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich muss auch sagen, dass der mir jetzt nicht so sehr immer wieder da hingeblieben ist, aber war sehr, sehr stark auf der Position. Und zum anderen fand ich auch, also es wird auch später ein Thema bei Schalke, aber es zeigt auch bei Freiburg, was es dann auf sich hat, wenn man wirklich sich mal auf die Standardsituation konzentriert und dann auch das als einfach als Waffe einsetzen zum Spiel. Und das hat Freiburg heute hervorragend gemacht. Zu Ünjes Tor, das war ja auch schon ein paar Wiederholungen davor und dann diesmal hat es dann auch gesessen. Fand ich sehr, sehr gut. Ansonsten, wie gesagt, ihr habt meine beiden Lobpunkte vorweggenommen. Aber nee, ich fand auch, also es war ein sehr rattiges Spiel, muss auch zugeben, dass ich es leider nicht komplett sehen konnte. Obwohl ich es versucht hatte, weil ich sehr gespannt, ich habe mir das rausgepickt und war sehr, sehr interessant. Also wird auch in dem Fall Hoffenheim nach der Woche das jetzt dann auch nochmal auch mal loben, weil die Rotation hat auch funktioniert. Der Hack, der das Tor gemacht hat, auch sehr, sehr interessanter Spieler. Also sehr gesunden Portionen Selbstvertrauen. Tolles Tor, natürlich dann auch leider später dann ein bisschen unglücklich da mit dem Vogt zusammengeprallt und ausgewechselt. Ich hoffe, ich habe jetzt leider auch keine Informationen mehr gesehen.
Ich habe auch nichts mehr gesehen. Also
ob alles gut ist, aber sah dann ja nicht so gut aus. Aber das hat Spaß gemacht, das Spiel, das kann ich sagen.
Das muss man vielleicht auch noch mit dazu sagen. Das war für Hoffenheim schon, glaube ich, nicht ganz so ideal, dass man im Grunde, ja, 42. Minute musste Hack raus und dafür kam dann Philipp Ochs. Und zur zweiten Halbzeit ist dann Lukas Rupp gegangen, auch verletzungsbedingt, und Florian Grillitsch kam. Dadurch musste man schon recht früh umstellen, hatte hinten raus auch keine Möglichkeiten mehr. Und Sandro Wagner zum Beispiel, der sich auf dem Platz noch übergibt, der muss dann einfach zu Ende spielen. Gut, ihm hat man es jetzt dann ehrlich gesagt gar nicht so sehr angemerkt, in welcher Verfassung er sich befunden hat. Aber ich glaube, das gehört halt zu diesem Spiel schon auch noch mit dazu. Da musste Nagelsmann erstmal, die ersten zwei Wechsel waren nicht geplant und waren nicht aus taktischem Kalkül, sondern aus Notwendigkeit. Und das nimmt dir halt dann Optionen hinten raus.
Nicht nur das, weil die Wahrheit ist auch, dass es für Wagner auch auf der Bank gar keinen Ersatz gegeben hätte. Der Punkt bei Hoffenheim ist in der Tat, dass die Verletzungen dafür sorgen, dass es einen enormen Substanzverlust von der Bank gibt. Finde ich Hoffenheim in der letzten Saison eine der absoluten Stärken gewesen, einen Marc Uth, einen Schalai und wer auch immer dann, oder einen Amiri mal von der Bank zu bringen. Momentan verletzt Amiri, Nabri, Schalai, Demir bei. Und das kannst du, das ist unheimlich schwer zu ersetzen. Also wer jetzt nicht eingewechselt wurde bei Hoffenheim, war Posch, Stolz, Paslak und Polanski.
Ja, stimmt.
Also das ist gar nichts Offensives mehr.
Ja, da hast du recht. Und auf der anderen Seite aber wirklich auch eine starke Leistung vom SC Freiburg. Neben dem genannten Höfler fand ich auch Haberer wirklich gut, der überhaupt eine der herausragenden Spieler ist beim SC in dieser Saison, finde ich. Und in dem Spiel auch mal gut beide Außenspieler. Also sowohl Günther als auch Stenzel haben ordentlich Betrieb gemacht. Da haben sich Zuber und Schadarabek manchmal ganz schön umschauen müssen in der Umschaltbewegung und nach hinten hin. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde dann letztlich auch, waren also für den neutralen Zuschauer sowieso ein sehr, sehr interessantes und schönes, unterhaltsames Spiel. Aber mit dem, was der SC da reingeworfen hat in dieses Heimspiel, finde ich, ist dann 3-2-Sieg auch gerechtfertigt.
Eine Frage, über die ich heute während des Spiels nachgedacht habe, möchte ich einfach mal an euch weitergeben. Wo spielt Florian Niederlechner nächstes Jahr? Ich habe heute echt viel über ihn nachgedacht, weil er ist sehr gut. Aber andererseits kann ich mir auch kaum eine andere Mannschaft in der Bundesliga momentan vorstellen, wo er mit seinem Stil reinpasst.
Naja, so zu Werder Bremen nicht zum logisch. Beispiel, könnte ich mir das schon vorstellen.
Ja, aber das wäre ein Abstieg für ihn. Also ich meine jetzt schon sozusagen, wenn er einen Aufstieg machen würde. Ja, ich sehe ihn weder bei Schalke, bei Gladbach. Also eigentlich ist er in Freiburg, nee, verschenkt wäre der völlig falsche Begriff, der ist ja überhaupt nicht verschenkt, aber er ist eigentlich ein Tick zu gut und er wäre eigentlich jemand, der in seiner Karriere auch nochmal bei einem Team angreifen kann, was dauerhaft um die Top 6, Top 7 der Bundesliga spielt. Aber es passt nicht so richtig rein, weil er so besonders ist als Spielertyp.
Also ich könnte mir bei Hertha gut vorstellen. Jetzt haben die natürlich mit Selke sich schon jemanden noch ähnlichen geholt, aber den hat man ja bisher noch nicht gesehen. Aber so von dem, was er mitbringt, indem wie er sowohl sich Bälle erkämpft, wie er Bälle festmachen kann, aber auch die Geschwindigkeit, die er hat. Also der hat schon so ein recht komplexes Anforderungsprofil, wo er bei keinem Kriterium richtig schlecht ist. Das passt schon sehr gut zu so einer Mannschaft, die eben viel über die Geschwindigkeit kommt, über das Unschaltmoment. Da wäre Hertha schon so ein Kandidat, der mir eingefallen wäre. Und zu Wolfsburg will ich ihn nicht schicken. Das wäre irgendwie auch so ein
schwarze Loch, Wolfsburg.
Nee, das möchte man nicht. Und zum HSV geht ja auch nicht, weil man dann weiß, dann ist er auch wieder schlechter, weil er derselbe Effekt ja auch beim HSV immer auftritt. Nee, aber interessante Frage. Das Gute ist, dass wir sie nicht beantworten müssen in letzter Konsequenz. Wir gucken uns das einfach an und wenn der SC es noch häufiger schafft, solche Spiele auf den Platz zu bringen, dann könnte das in der ersten Liga ja auch weitergehen. Das war jetzt mal ein positives Spiel am 7. Spieltag. Und von diesem positiven Ereignis kommen wir zu einem, naja, für manche positive Ereignis, für manche nicht so positive Ereignis. Jetzt ist die Zeit gekommen. Wir wollen über Hertha BSC gegen den FC Bayern sprechen, 2-2. Und der Schwerpunkt liegt in diesem Segment auf dem FC Bayern. Und wir müssen noch in die Woche, unter die Woche zurückblicken, denn da ist ja eine Kleinigkeit passiert, die wir schon angesprochen haben. Bei Paris Saint-Germain, Steffen, verliert der FC Bayern 0-3 und Carlo Ancelotti wird sehr, sehr früh in der Saison entlassen. Hat ein großes Loch hinterlassen, wie Willi Sagnol in unserem Intro gesagt hat. Wie siehst du denn diese Entlassung? Hat die dich überrascht? Kommt die zu einem Zeitpunkt, der für dich nachvollziehbar ist?
Also wenn du mich letzten Montag gefragt hättest, ob ich es für wahrscheinlich halte, dass Ancelotti irgendwann im Verlauf der Saison geht, dann hätte ich gesagt, ja, halte ich durchaus für wahrscheinlich. Wenn du mich gefragt hättest, glaubst du, dass nach einer Niederlage gegen Paris das jetzt in dieser Woche schon passiert, hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich hätte damit gerechnet, dass man mindestens diese Woche mit Leipzig und Dortmund noch abwartet. Und wenn es da dann schief gegangen wäre, da hätte ich gedacht, das wäre so ein Zeitpunkt, wo man dann vielleicht reagiert hätte. Jetzt hat man es schon diese Woche gemacht. Es gibt ich habe zwei Perspektiven darauf. Ich sage jetzt mal, was ich denke. Ich halte die Entlassung für absolut gerechtfertigt, weil Carlo Ancelotti es nicht gelungen ist, in anderthalb Jahren oder etwas mehr als einem Jahr auch nur irgendeinen Funken Hoffnung zu geben, dass er in der Lage ist, dieser Mannschaft das Rüstzeug an die Hand zu geben, das sie zu einer sehr erfolgreichen Mannschaft macht. So. Punkt. die Begründung, die öffentlich vom FC Bayern namentlich von Uli Hoeneß genannt wurde, halte ich für katastrophal. Zu sagen, er hat 5 Spieler in der Mannschaft gegen sich und das passt mit der Mannschaft nicht mehr zusammen, halte ich für das öffentlich so zu sagen. Ich hoffe, dass es nicht die alleinige Begründung ist für diese Trennung, weil das wäre absurd. Also wir sind nicht mehr in den 70er oder 60er Jahren, wo irgendwie eine Mannschaft sich beschwert über Aufstellung oder Auswechslung und man dann den Trainer wechselt. Das kann eigentlich nicht sein. So, das hat mich sehr, sehr geärgert, dass das jetzt die offizielle Begründung war, weil es andererseits auch Tor und Tür öffnet, auch in Zukunft für die Diven, die es durchaus in diesem Kader gibt, sich wer weiß was zu beschweren bei Uli Hoeneß und es dann eine Konsequenz daraus entsteht. Deswegen die Entscheidung, ganz sachlich ihn zu entlassen, aus meiner Sicht richtig, auch vielleicht sogar richtig, das jetzt schon zu machen, einem möglichen neuen Trainer diese Länderspielpause und dann auch die wichtigen Spiele gegen Leipzig und Dortmund schon mitzugeben. Die Begründung halte ich für komplett daneben.
Fatih, was sind deine Gedanken dazu?
Ja, man kann viel dazu sagen. Vielleicht hänge ich einfach dann meine Worte dann an Steffens Worte an. Also ich glaube tatsächlich, dass die Begründung von Hoeneß der Grund der Entlassung war. Dass die Mannschaft sich nicht sportlich entwickelt hat, das wusste man im Sommer auch schon. Also dann, also wenn das das große Problem des Vorstandes wäre, die ja quasi den Wechsel jetzt auch dann die Entlassung vorgenommen haben, dann hätten sie das im Sommer gemacht. Jetzt mitten in der Saison oder am Anfang der Saison zu machen und zum überraschenden Zeitpunkt, gut, das 2-2 in Wolfsburg, das war kann man vielleicht unter Unglück verbuchen. Paris war dann die erste große Enttäuschung der Saison, aber dann gleich in den Trainer zu entlassen und dann zu sagen, ja, das liegt an der sportlichen Entwicklung, das glaube ich einfach nicht. Das liegt einfach daran, oder ich glaube einfach, dass es daran liegt, dass man die Mannschaft gehört hat und dann eben dann auch die Aufstellung gesehen hat und dann wurde es dann auch emotional auf dem Bankett und dann, ja, war eine sehr, sehr altmodische Entscheidung des FC Bayern, finde ich, und deswegen halte ich sie zu diesem Zeitpunkt einfach auch nicht gerechtfertigt, weil ich einfach glaube, wenn man auch heute die heutige Leistung auch nochmal gesehen hat, und ich hatte dann auch eine gewisse Reaktion der Mannschaft erwartet, aber die ist heute nur bedingt eingetreten. Ich glaube einfach, egal wer jetzt kommt, wird diese Mannschaft sportlich in dieser Saison nicht so weiterentwickeln, dass man an Zeiten, an denen der FC Bayern einfach kompromisslos in der Bundesliga vorangeschritten ist, das wird diese Saison nicht mehr passieren. Egal wer kommt, ob das jetzt Tuchel ist, ob das dann Mehmet Scholl ist, ob das dann Nagelsmann ist. Ich glaube einfach nicht dran, weil die Mannschaft einfach negative Signale einfach raussendet. Auch heute wieder, nur das zweite Gegentor, wie wieder Alaba und Boateng da reagieren oder nicht reagieren oder dass sie dafür falsche Entscheidungen treffen, das konnten die früher im Schlaf und jetzt sieht das alles so unkonzentriert aus und auch dann hinterher zu sagen, ja, wir müssen konzentrierter auftreten. Ach, wirklich? Also das ist irgendwie so.
Hey, und sie wollen härter arbeiten, Fatih.
Genau, und härter arbeiten und wir wollen gewinnen am besten noch. Deswegen glaube ich, es ist auch unfair, glaube ich, einfach gegenüber dem neuen Trainer jetzt. Natürlich jetzt, ich werfe jetzt einmal rein, Thomas Tuchel, der ja jetzt wahrscheinlich am naheliegendsten ist, weil er frei ist. Ich glaube einfach, dass es für den unfair ist und vor allem dann auch noch einen Typen, dem man nachsagt, dass der jetzt nicht so wirklich auf der persönlichen Ebene mit seine Stärken hat, ja, soll der dir jetzt dann erreichen und dann sagen, so Jungs, komm, ihr seid doch gar nicht so schlecht. Von daher glaube ich, dass der Zeitpunkt tatsächlich fatal ist. Also es kann einfach tatsächlich sein, dass der FC Bayern dann innerhalb einer Saison dann zwei Trainer verschleißt und dann muss man im Sommer dann wieder drüber nachdenken, was machen wir jetzt. Und ich glaube einfach nicht, dass das Problem nicht nur Trainer ist. Ich sehe das woanders. Es ist zum ersten Mal oben in der Etage und aber auch in der Mannschaft. Also es ist irgendwann klar, dass so eine Mannschaft einfach älter wird, dass sie dann auch vielleicht ein bisschen gesättigt wird und dass sie dann nachlässt. Das ist völlig legitim und völlig normal. Und ich glaube, dass man da einfach, gut, ich hole jetzt
ja, aber was hat man dagegen getan? Das ist doch die interessante Frage. Also, das ist ja eine der Thesen, die jetzt auch diskutiert wird. Der Kader ist schlechter als in der Vorsaison. Ich denke, da sind sich eigentlich alle Beobachter einig. Man konnte Philipp Lahm und Xabi Alonso nicht ersetzen. Jetzt ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, Lahm und Alonso zu ersetzen. Aber du siehst es anders, Steffen, dann.
Ich sehe das anders, ja.
Ich finde, der Kader ist klar schlechter geworden als in der Vorsaison. Also mit einem so gut Joshua Kimmich
ist. Machst du das an Lahm und Alonso fest? Weil sonst ist ja nur Costa gegangen.
Ja, und ich hätte es nie gedacht, aber mir fehlt da Alonso mehr als Lahm, obwohl er im Pressing so oft den Ball verloren hat und obwohl er da manchmal auch ein Unsicherheitsfaktor war. Aber es fehlt jemand, der in einer Phase, in der Thiago schwächelt, in der Müller nicht so genau weiß, was seine Rolle im Kader ist, in der über die Außen ein Flügel ist quasi mit Alaba besetzt und damit nicht so kräftig wie der andere Flügel, sagen wir es mal so. Und Joshua Kimmich und Arjen Robben, die können da was ganz anderes zelebrieren. Da fehlt einfach der eine Spieler, der die Fäden in der Hand hält. Und die Bayern spielen inzwischen viel, viel seltener Verlagerungen. Das liegt auch daran, dass Boateng immer noch nicht die Form von vor seiner Verletzung wieder zurückgefunden hat und dass auch Mats Hummels noch merkwürdige Stellungsfehler hat und dass aber auch da hinten drin immer wieder durchgewechselt wird. Das heißt, den Bayern fehlt ein ganz wesentliches Stilelement ihres Spiels, nämlich die schnelle Verlagerung entweder direkt von einem Flügel auf den anderen oder über Alonso.
Aber das ist für mich was anderes. Also, dass sich der Spielstil natürlich verändert und dass ein enormer Anpassungsdruck entsteht, wenn ein so balldominanter Spieler wie Alonso im zentralen Mittelfeld fehlt und ein so, ja, taktisch schlauer Spieler wie Lahm, der aber auch in der letzten Saison durchaus die eine oder andere Schwäche ja offenbart hat, dass die beiden fehlen und dass dadurch etwas im Kader entsteht und man anpassen muss und sich weiterentwickeln muss, vielleicht auch andere Wege finden muss, das ist klar. Mhm. Aber die Aussage vorher war, der Kader ist deutlich schlechter geworden. Und das, wie gesagt, das sehe ich nicht so. Ich finde, dass rein fußballerisch Kimmich mit Lahm vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, aber wenn, dann nicht wirklich weit entfernt. Und dass du im zentralen Mittelfeld mit Rudi, mit Thiago, mit Tolisso, mit Vidal, mit Martinez genügend Möglichkeiten hast, eine Kombination zu finden, die es dir erlaubt, mindestens in der Bundesliga dominant aufzutreten. Und ja, das okay, ist aber, das ist genau der Punkt, der mich ärgert, weil die Mannschaft wird so rausgenommen. Das ist sowohl in der öffentlichen Debatte als auch von dem, was Hoeneß, Rummenigge ist sehr still momentan, aber vor allen Dingen Hoeneß sagt, ich erwarte doch, dass diese hochdekorierte Mannschaft, die ich will jetzt nicht sagen, auch ohne Trainer in der Lage sein muss, zu funktionieren, aber die zumindest doch in der Lage sein muss, so wie heute, eine 2-0-Führung in irgendeiner Form übers Spiel, über die Zeit zu bringen, dass viel mehr der Fokus jetzt auf die Mannschaft gelegt wird. Und das hat mich so ein bisschen geärgert, auch in dieser ganzen Argumentation. Und ärgert mich auch in der Argumentation zu sagen, auch Olli Fritsch, ich habe gesehen, in deinem Forum wurde dieser Text auf Zeit Online auch angesprochen, der auch sagt, mehr ist halt nicht drin mit diesem Kader. Wie gesagt, ich sehe das absolut nicht so. Ich glaube auch, dass wenn man es richtig macht, wenn man in Coman mal etwas mehr Feuer entfacht, der enorme Probleme mit seinem Selbstvertrauen auf dem Platz hat, auch weil Ancelotti zu wenig Automatismen zum Beispiel trainieren lässt. Aber du kannst aus Coman unglaublich viel rausholen. Du kannst aus einer Kombination Rudi-Thiago im Zentralmittelfeld kannst du unfassbar viel rausholen. Mir kann keiner erzählen, dass ein Thomas Tuchel oder ein Jürgen Nagelsmann aus diesem Kader nicht deutlich mehr rausholen würde, als es Carlo Ancelotti jetzt bisher gelungen ist.
Also ich gebe dir recht, aber dann korrigiere ich, der Kader ist in der jetzigen Form schlechter. Ich finde, dass es halt aktuell jetzt Spieltag Nummer 7 in der Bundesliga und 2 Spieltage in der Champions League gespielt, da sind mindestens 5-6 Spieler relativ weit entfernt von ihrer richtig guten Form und einem Robben finde ich noch nicht so sehr, aber einem Ribéry merkst du jetzt auch langsam an, der wird auch nicht jünger und das ist dann vielleicht die eigentliche These, nicht der Kader an sich ist unbedingt zwangsläufig schlechter geworden, das Potenzial ist natürlich immer noch fast nach oben hin offen, aber die Spieler sind komplett außer Form und da hat ja auch sowas mit zu tun, wie die durch eine China-Reise gestörte Vorbereitung. Ist ja auch so ein Thema, was irgendwie nicht diskutiert wird.
Hundertprozentig. Also wenn du den Thiago von diesem Jahr mit dem Thiago vom letzten Jahr vergleichst, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber da reden wir ja nicht über die Qualität, wie du gerade gesagt hast, sondern in der Tat über die Form oder über die Einbindung oder über die taktischen Vorgaben oder was auch immer.
Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das, ich wollte eigentlich vorhin auch sagen, dass ich das gar nicht an Lahm und Alonso festmache. Ich mache es nämlich gar nicht an beiden fest, weil tatsächlich die beiden letztes Jahr dann eben auch schon ihre Schwächen gezeigt haben. Ich mache es aber eben fast an allen anderen. auch jetzt vorhin haben wir ja auch gesagt, ja, mein Müller ist so und Boateng ist so und Martinez ist so. Also da ist ja tatsächlich so, dass man bei jedem Spieler dann so ein bisschen, also fast bei jedem Spieler so ein bisschen merkt, oh, so diese komplette, diese frische Stärke, alles lässt nach. Und das liegt nicht nur an deren körperlichen Verfassung, sondern auch so vielleicht so ein bisschen, was ich auch gesagt habe, so ein bisschen an Sättigung. Ich glaube, dass man im Sommer tatsächlich auch nicht so schlecht eingekauft hat. Tolisso finde ich immer noch einen guten Transfer, auch Rudi und Süle. Aber in der Offensive zum Beispiel, da wurden meiner Meinung nach zu wenig dann neue Akzente gesetzt, weil da hat dann der FC Bayern immer noch mehr oder weniger das gleiche Personal. Gut, James ist gekommen, der hat das ja dann auch in den letzten Wochen auch wieder gezeigt. Aber auf den Außenpositionen, wenn die beiden dann ausfallen, wir reden immer noch letzte Woche, wenn jetzt hier in Paris die Robben und Ribéry spielen, FC Bayern oder Ribéry, ja, irgendwann braucht man eine neue Headline. Also nicht immer die gleiche Headline. Coman würde ich tatsächlich auch dann manchmal vielleicht ein bisschen mehr einfach vielleicht ein bisschen mehr auch vertrauen. Das ist vielleicht auch mal so das Problem, dass man diesen Jungs dann nicht traut, aber wenn man dann Hoeneß hört, der ist ja dann auch von Ancelotti vergrault worden, was ich echt Wahnsinn finde, dass man das dann auch noch, dann wirklich nur noch einen Namen nochmal nennt, dann auch noch einen Jüngsten nennt. Ich finde einfach, natürlich sind alles noch, man hat vorne einen der besten Stürmer der Welt, man hat dahinter hochdekorierte Fußballer, aber
ja, aber man, was hilft dir denn, wenn du,
ja, genau,
wenn du weder von der Einstellung her an einem Strang ziehst? Also ehrlich gesagt ist für mich die komplette Mannschaft so ein bisschen wie Sven Ulreich, der eindeutige Fehler macht und sich danach hinstellt und sagt, ja, aber die Mannschaft weiß schon auch, was sie an mir hat.
Genau, das ist definitiv, also das genau das, was ich mich ganz am Anfang der Sendung gesagt habe, dass mich das ein bisschen nervt, wenn man dann trotzdem irgendwie versucht, das Positive rauszuziehen und dann das komplett das Negative außen vor lässt. Das ist dann auch beim FC Bayern dann zu spüren. Also ich, wenn ich heute den Alaba wieder sehe, dann ich habe irgendwann mal zwischendurch auch mal dann Statistiken geguckt, dann die Zweikampfwerte von ihm waren katastrophal. Also katastrophal. Das hat dann nichts mit dem Trainer zu tun, der dann weg ist. Gerade eben jetzt, wenn er weg ist und du ein Problem mit dem hattest, dann musst du dann vielleicht eine andere Art und Weise hinlegen. Aber der Mitchell Weiser hat heute hat da viel Platz gehabt oder hat sich viel Platz geschaffen. Ich sehe auch, dass die Mannschaft dann einfach viel zu gut wegkommt, aber anscheinend gibt es dann eben an der Chefetage dann jemanden, der die Spieler auch schützt und sagt, ja, du kannst die Spieler nicht zu deinen Feinden machen und du kannst dann nicht mit dem ins Bett gehen, keine Ahnung. Das ist dann lieferst ein Alibi für die Mannschaft und schützt die Mannschaft und viel Spaß mit der Trainer.
Auch ein bisschen Alibi doch auch für die Führung, die das sagt, oder? Genau. Ich finde damit, für mich ist das so eine Sündenbock-Sache jetzt geworden. Es schien jetzt fast alternativlos Ancelotti zu entlassen. Wobei wir sogar wahrscheinlich auch in dieser Runde, Steffen hat ja auch schon gesagt, irgendwann wird er entlassen, das hält er auch für möglich. Und es gibt ja auch Fakten, die gegen Ancelotti sprechen. Er hat von außen nicht eingewirkt auf die Mannschaft in taktischer Art und Weise. Man kann auch nicht wirklich ein taktisches Konzept erkennen. Und so eine Aufstellung wie gegen Paris Saint-Germain ist minimum mutig, vielleicht auch einfach ein bisschen zu frech. Und wenn es schief geht, dann musst du dir das anhören. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch einen Trainer, über den eigentlich alle Ex-Spieler in den höchsten Tönen sprechen. Cristiano Ronaldo gerät jetzt noch ins Schwärmen, wenn er von Ancelotti spricht. Das ist jetzt wahrscheinlich, also wenn wir über Diva sprechen, dann finde ich, ist das, glaube ich, eine ganz gute Benchmark, Cristiano Ronaldo. Das heißt, komplett daran kann es ja auch nicht liegen.
Dann werden eben dann auch dann so Details dann auch dann, glaube ich, ganz bewusst verteilt, dass die Aufstellung dann wortlos an die Wand geschrieben wurde. So, jetzt geht's raus. Ich finde es nicht in Ordnung. Man macht Ancelotti den Vorwurf, dass er ja die Mannschaft nicht nach vorne gedacht hat und nicht entwickelt hat. Aber dann würde ich da einfach die Frage in den Raum werfen, inwieweit hat denn die Chefetage den FC Bayern jetzt in den letzten zwei Jahren nach vorne gebracht? Nämlich gar nicht. Das ganze Konstrukt FC Bayern wurde von der individuellen Klasse der Mannschaft nach vorne getragen, aber da sehe ich aber von ganz oben gar keine Impulse, um das vielleicht dann auch nochmal nachhaltig nach vorne zu bringen.
Salihamidzic vielleicht?
Ja, also ein gutes Beispiel, Salihamidzic. Ja, auch heute, ja, ich kann mir die Konzentrationsfrage nicht erklären, ja, dann sag nichts. Also dann sag einfach gar nichts, weil das ist deine ohnehin schon Nebenrolle, die du hast, die stärkst du dann nochmal weiter. Also man gibt nach außen ein wirklich komplett schwaches Bild ab, schiebt nach unten irgendwelche Schuldzuweisungen, die man aber auch selbst macht. Und ich sag's nochmal gerne, also ich glaube einfach nicht, dass das jetzt durch einen neuen Trainer, es ist egal wer, dass das jetzt in der Saison sportlich dann eine super Entwicklung nochmal nimmt. Ich glaube nicht, dass jetzt die ganzen Kollegen, natürlich wird Jerome Boateng besser spielen und David Alaba wahrscheinlich dann auch. Aber ob das dann nochmal auf so eine Schlagzeile kommt, in der wir dann alle sagen, so oh Gott, gut, der FC Bayern ist so kompromisslos, dass so ein Gegner wie Hertha heute gar nicht auf die Idee kommt, dass man nach dem 0-2 in 48 Minuten dann sagt, okay, vielleicht schaffe ich das heute doch. Das früher FC Bayern hätte gar nicht auf die Idee gekommen. Da hätte der Trainer schon dann zwei Wechsel vorgenommen, den Spieler dann für die nächste Woche schon. Und das ist jetzt nicht so. Also man hat einfach als Gegner dann einfach immer noch Hoffnung, ja, 0-2, egal, da geht schon noch was.
Ich habe jetzt 25 Sachen hier nebenbei aufgeschrieben. Ich fange mal mit zwei an. David Alaba. Ich hatte in der Tat letzte Woche gegen Paris, dachte ich, der Mbappé, das muss der beste Spieler der Welt sein, aller Zeiten, dachte ich so. Und dann habe ich heute gemerkt, okay, wenn Matthew Lecky und Mitchell Weiser da spielen, sieht es ungefähr genauso aus. Das zu David Alaba ist in der Tat ganz schwer zu erklären. Auch wirklich schwer mit anzusehen für mich, wie David Alaba Fußball spielt. Man wartet immer auf diesen Moment, wo es Klick macht und wieder der Alte da ist oder er seinen Bruder doch wieder aufs Feld schickt, der irgendwie 2 Jahre jetzt Pause gemacht hat. Aber ich für mich auch von außen nicht zu beurteilen, was bei Alaba schiefläuft. Zu Ancelotti nochmal. Das, was ich höre, so aus dem Umfeld der Mannschaft, dieser Riss, der ist da. Das ist nicht ausgedacht von Hoeneß. Das ist so. Es ist nicht so, wie man sich es vorstellt oder wie es vielleicht bei Thomas Tuchel in Dortmund war, dass sich die da angeschrien haben und irgendwie sich gegenseitig vorwerfen, hinterm Rücken irgendwas zu machen oder Demütigung und so weiter. Das ist gar nicht die Ebene da, glaube ich. Es gibt in der Tat Unzufriedenheit mit bestimmten Auswechslungen, mit Aufstellungen, was aber bei Kandidaten, die es betrifft, schon immer so war. Explizit bei Franck Ribéry, der hat ja mit jedem Trainer Probleme gehabt, der es gewagt hat, ihn auszuwechseln oder sogar mal unten zu lassen. Aber es gibt in der Mannschaft auch bei einigen, so wurde es mir zumindest zugetragen, eine große Unzufriedenheit damit, wie Ancelotti trainieren lässt. Und bei vielen eben auch diesen Gedanken, ich gehe jetzt langsam auf die 30 zu oder bin vielleicht schon über 30. Wir können uns das nicht leisten, jetzt so eine verlorene Saison zu haben, weil alle eben spüren, der Trainer bringt uns nicht mehr weiter. Und das ist eher der Grund, woraus so ein Riss zwischen Ancelotti und Mannschaft entsteht. Ich glaube nach wie vor, dass sie den alle für einen relativ feinen Kerl halten und gut mit dem ausgekommen sind, auch wenn die Sprachbarriere da vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen schwieriger gemacht hat. Aber wenn davon Riss gesprochen wird, ist es nicht unbedingt, man redet nicht mehr miteinander oder guckt sich nicht mehr an, sondern es ist eher so eine diffuse Unzufriedenheit damit, wie Ancelotti arbeitet und bei einigen Spielern in der Tat auch Auswechslungen und Aufstellungsfragen.
Aber da nochmal meine Frage, Steffen, was ich auch vorhin nochmal gesagt habe. War das im Sommer anders? Also ist das jetzt tatsächlich in den letzten 2-3 Wochen oder 2-3 Monaten entstanden? Nein, das wusste man doch auch im Sommer. Also, oder dieser Riss hat er wahrscheinlich auch schon dann im Sommer begonnen oder in der letzten Saison schon begonnen. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer, das jetzt von dem Zeitpunkt her dann jetzt zu gerechtfertigen, dass es an diesem Riss liegt, nicht mehr nach vorne bringt.
Zumindest öffentlich wurde aber aus der Mannschaft auch, wenn sie darauf angesprochen wurden, von ganz vielen auch wichtigen Spielern immer wieder gesagt, ja, aber das braucht Zeit und wir müssen uns entwickeln. So, und jetzt kann man das für eine Floskel halten, aber möglicherweise war dieser Gedanke in der Tat da, dass man gedacht hat, okay, es braucht halt ein bisschen Zeit, bis die Mechanismen, die er vorgibt, auch wenn sie noch so rudimentär sein sollten, bis die greifen. Vielleicht war diese Hoffnung oder dieser Gedanke da. Ich hatte auch das Gefühl, dass im Sommer von der Führungsetage der Druck auf Ancelotti massiv erhöht wurde, in dem quasi jeder Spieler, der geholt wurde, Ancelottis absoluter Wunschspieler war, wurde ihm jeder Wunsch erfüllt und es wurde ja auch gesagt so, Ancelotti erinnert jetzt an das zweite Jahr von Heinkes, er ist total fokussiert und also da hat man ja auch schon gemerkt, dass schon im Sommer der Druck eigentlich deutlich hochgefahren wurde auf Ancelotti.
Und trotzdem ist es so, wenn wir jetzt sagen, so viel hat sich jetzt auch gar nicht verändert jetzt in diesen ersten 7 Spieltagen. Also man sieht, dass Problemfelder, die schon vorher gab, dass die sich noch verschärft haben, aber ja auch nicht so dramatisch, dass alles da niederliegt. Also der FC Bayern ist immer noch Tabellenzweiter und hat erst eine Niederlage. Ja, schon 5 Punkte Rückstand auf dem BVB. Aber Fatih, du hast vorhin gesagt, das war eine emotionale Entscheidung, Ancelotti zu entlassen. Hast du damit letztlich verklausuliert gemeint, es war eine Uli Hoeneß-Entscheidung.
Ja.
Weil jetzt steht man doch vor einer Art, na, Chaos ist ein bisschen zu viel, aber der FC Bayern hat sich durch diese Entscheidung, jetzt schon den Trainer zu entlassen, ohne einen Plan B in der Hinterhand zu haben, in einen Zugzwang gebracht. Da bin ich mal gespannt, wie man da jetzt rauskommen will.
Deswegen meine ich ja, dass es eine emotionale und keine rationale Entscheidung war, weil rein sportlich, die Informationen von Steffen sind sehr, sehr wertvoll. Das ist da mit dem Training, das ist inzwischen auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das mag ja auch alles sein, aber letztlich, was zählt, sind dann immer noch Punkte in der Bundesliga und die Situation in der Champions League und so schlecht steht der FC Bayern dann nicht da, zu sagen, dass wir jetzt die früheste Trainerentlassung in der Geschichte des Clubs vollziehen müssen. Und nochmal Paris, Bayern, ich tue mir da auch ein bisschen schwer, da zu sagen, den FC Bayern an die Wand zu nageln, weil so schlecht war das nicht, was jemand Manchester gespielt hat. Also das ist tatsächlich auch so jetzt auch das Gefühl, oh, Mbappé, der ist eigentlich ja fast mehr wert als Neymar und der hätte ja mehr zahlen können. Das lag natürlich dann auch an FC Bayern, dass die dann auch so brilliert haben, aber so schlecht war das nicht und es ist auch einfach auch kein, dieses Spiel ist kein Grund, um den Trainer zu entlassen am zweiten Spieltag der Champions League. Und deswegen wiederhole ich mich da auch gerne, dass es jetzt einfach für den Neuen ein riesen Druck wird. Da jetzt sich darauf zu messen und dann jetzt dann auch in so einer Phase, ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt in der Länderspielpause der neue Trainer dann einfach dann auch verkündet wird, damit er auch ein bisschen Zeit hat dann für die 5 Spieler, die nicht zu den Länderspielen fahren, zu trainieren, aber sich auch dann einfach dann auch im Club zu akklimatisieren, dass es nicht einfach wird. Und wenn dann hier noch eine Niederlage kommt und da noch eine Niederlage kommt oder keine Ahnung, ein Rückschlag kommt, ja, willst du dann auch entlassen, weil die Mannschaft dann sagt, ja, das hat jetzt dann taktisch nicht funktioniert. Also ich hatte das so ein bisschen das Gefühl, dass oder ich habe mich dann so ein bisschen manchmal an Entscheidungen in der Türkei erinnert, wo dann der Crazy da mit den beiden Kapitänen gesprochen hat und immer wenn er was gesagt hat, wurde dann der Trainer entlassen. Ja, ich tue mich echt schwer. Also wie gesagt, es mag sein, es ist auch richtig, dass sich die Mannschaft nicht fortentwickelt hat unter Ancelotti, aber ich stelle jetzt mal die These auf, dass es jetzt unter einem anderen Trainer, selbst unter Pep, den ich sehr schätze, dass unter Pep wahrscheinlich auch eine ähnliche Entwicklung genommen hätte, weil eben die Mannschaft älter wird und satter wird und vorne die Impulse nicht gesetzt wurden. Offensiv war Impuls James, der ausgeliehen wurde, aber einfach noch nicht drin ist und Gnabry, der dann gleich auch verliehen wurde. Ja, und sonst niemand. Das hat man einfach verpasst und die Leute, die diese Impulse setzen hätten können, auf Vorstandsebene oder auf Führungsebene, arbeiten jetzt bei anderen Clubs und und ich glaube einfach nicht, dass jetzt einfach momentan die Fachkompetenz da ist an den richtigen Stellen, um einen FC Bayern in dieser Zeit, in der modernen Fußballzeit nach vorne zu bringen, weil wirklich großen Respekt vor den all den Leistungen, die diese Herren da gemacht haben, aber es ist einfach eine andere Zeit und man muss sich anpassen. Natürlich können sie sich auch anpassen, das möchte ich jetzt auch gar nicht jetzt anmaßen, dass sie es nicht können, aber bisher in den letzten Monaten habe ich nicht das Gefühl, dass sie das wirklich können.
Ich stimme Fati total zu, dass es eine extrem spannende Phase jetzt wird für den FC Bayern in den nächsten Monaten, vielleicht sogar auch Jahren, weil ich finde, man merkt Uli Hoeneß fast körperlich an, wie er mit dieser ganzen Situation hadert und wie er auch ja versucht, seinen Weg durch diese veränderte, finanziell deutlich aufgepumpte europäischen Fußball zu finden, gleichzeitig auch diese familiäre Atmosphäre, die in der Tat unter Guardiola ein Stück weit verloren gegangen ist, was aber auch logisch ist, weil es einfach, wenn du in der europäischen Spitze unterwegs bist, natürlich auch professioneller wird und auch Verhältnisse untereinander professioneller werden, auch Entscheidungen vielleicht etwas kühler getroffen werden. Und er will irgendwie zurück, aber gleichzeitig auch diesen Status behalten. Und ich finde, man kann ihm gerade dabei zusehen, wie er dabei von rechts nach links stolpert und nicht so richtig weiß, was jetzt genau der Weg ist. Ich sage überhaupt nicht, es kann sein, dass er ihn irgendwann findet, aber seine Aussagen sind aus meiner Sicht widersprüchlich, seine Entscheidungen sind teilweise widersprüchlich, ja. Seine öffentlichen Auftritte, er erklärt nicht, was er mit diesem Verein vorhat, jedenfalls nicht wirklich, oder er erklärt in der einen Woche das eine, in der anderen Woche dann wieder eine etwas andere Variante. Und das wird sehr, sehr spannend, in der Tat. Ich glaube auch jetzt diese Trainerentscheidung, natürlich, er spricht alles für Thomas Tuchel. So, es ist der beste Trainer, der verfügbar ist. Es gibt ein paar Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, wie man das aus Dortmund mitbekommen hat. Übrigens hat Christian Heidel vor kurzem ja nochmal gesagt, weil immer wieder betont wurde, Mainz hätte oder Heidel hätte Watzke gewarnt vor Tuchel. Das hat, dem hat Heidel ja sehr klar widersprochen, hat gesagt, bis auf einen Konflikt ganz am Ende, wo es darum ging, dass Tuchel seinen Vertrag dann auflösen wollte, kann er nichts Negatives über die Zusammenarbeit sagen. Von daher mal schauen, ob das überhaupt wirklich so ein Charakterdefizit ist oder ob einfach in Dortmund da bestimmte Dinge nicht zusammengepasst haben. Aber sonst ist Thomas Tuchel für mich der logische Kandidat. Aber auch da jetzt die ersten Aussagen von Hoeneß, wenn ich sie richtig verstanden habe, man möchte vielleicht jemanden eher wieder haben mit Stallgeruch. Wer soll das sein? Wer soll das sein, der den Ansprüchen erfüllt? Die Sportdirektorenposition war ja genau sowas. Also denkbar, also unfassbar unglaubwürdig, sich dann hinzustellen in der Pressekonferenz und zu sagen, wir sind ganz froh, dass wir so lange gewartet haben, weil Hasan Salihamidžić ist ganz klar die Königslösung. Die beste Lösung, und wir sind so froh, dass wir so lange gewartet haben, weil sonst wären wir auf diese Idee nicht gekommen.
Und kurz vorher noch, ich hatte den Gedanken und dann habe ich es dem Uli gesagt und dann haben wir nochmal drüber geschlafen und hatte Uli gesagt, ja, das machen wir.
ich habe immer das Gefühl, dass das Stallgeruch bedeutet,
widerspricht,
was ich will.
Ja, den Eindruck habe ich auch, dass ein Trainer nicht nur die Mannschaft trainiert, sondern auch ein Trainer, der Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nicht mitnimmt, in Anführungszeichen, der wird nie lange beim FC Bayern sein.
Genau. Du, wenn in der Guardiola-Zeit Hoeneß eng dabei gewesen wäre, wer weiß denn, ob da nicht auch irgendwann gekommen wäre von ihm, der fuchtelt da doch immer so viel rum an der Seitenlinie. Er war ja raus in der Phase und es war ja auch deshalb relativ harmonisch, zumindest nach außen und relativ professionell nach außen, aus meiner Sicht, weil er nicht da war.
Nach innen schon auch. Also es war eine andere Atmosphäre an derselben der Straße. Bei allen Problemen, die es dann auch mit Pep Guardiola irgendwann gab, das ist halt auch ein Fußballverrückter und das kann halt auch nervige Züge annehmen, wenn jemand so komplett besessen ist von seinem Job und dann auch im Zwischenmenschlichen dann manchmal etwas ruppig. Aber insgesamt war da eine andere Stimmung im Verein nach allem, was ich auch so mitbekommen habe damals.
Ja, schwierig. Also Stallgeruch, Ingolstädter Straße, Nachwuchsleistungszentrum, Hermann Gerland, der guter Freund, dann Stallgeruch, Sportdirektor, Hasan Salihamidžić, auch guter Freund und der wird alles tun und ja, kommt jetzt dann Hansi Flügler als Trainer, weiß ich nicht, weil er dann auch gut ist mit dem Vorstand. Also es kann ja nicht sein. Also sagen wir jetzt mal, Thomas Tuchel kommt jetzt. Das ist ja auch jetzt kein Typ. Also ich glaube auch nicht, dass man dieses menschlich schwierig so hochhängen darf, was menschlich schwierig in Dortmund ist, muss nicht menschlich schwierig in München sein. Das ist dann vielleicht auch ganz andere Umstände. Aber man weiß einfach, egal wie es jetzt wird, dass jetzt Thomas Tuchel dann auch nicht zu allem Ja und Amen sagt. Und das ist auch gut so. Er soll es ja auch nicht tun. Sonst braucht man ja auch keinen Trainer holen, sondern einfach dann jemanden, Konditionstrainer, der dann einfach dann auch die Aufstellung dann durchwinkt. Von daher, ich bin da sehr gespannt. Also wenn ich jetzt dann denke, das ist tatsächlich richtig, was wäre damals, wenn, wie du Steffen jetzt schon gesagt hat, Pep mit Hoeneß, das klingt jetzt interessant gerade, aber es ist ein sehr, sehr interessanter Zeitpunkt gerade für den Verein. Also wirklich jetzt, ab jetzt dann die Trainerentscheidung, die muss sitzen, sonst wird man, glaube ich, dann auch in der Öffentlichkeit an anderen Stellen bohren und das wird nicht die Mannschaft sein.
Ich glaube, dass sie sich insgeheim auch gewünscht haben, also sicherlich sowieso gewünscht haben, dass Bayern heute gewinnt, aber dass die jetzt 4-0 gewinnen und man dann mit Saniol einfach weitermachen kann.
Ich glaube, solange bis Nagelsmann kommt. Ich glaube, das ist so der Plan A immer noch eigentlich, ja. Aber wenn jetzt Thomas Tuchel käme, meinem Gefühl nach, holt man den nicht aus hundertprozentiger Überzeugung. Und das allein demaskiert ja schon, zu was für ein blödsinnigen Zeitpunkt man jetzt diese Trainerentscheidung getroffen hat und sich da selbst unter Druck setzt. Also Thomas Tuchel wird deshalb so diskutiert, weil er da ist, weil er kommen könnte, weil man zum einen das Anforderungsprofil schon wieder auf deutsche Trainer beschränkt hat. Okay, Grundsatzentscheidung, meinetwegen kann man so machen. Aber dann gibt es eben gerade in dieser Güteklasse nur Thomas Tuchel. Und damit hast du dich ja auch in eine ganz, ganz schlechte Position gebracht, wenn es darum geht, eben ein bisschen perspektivisch zu denken.
Also ich muss jetzt sagen, dass jetzt Thomas Tuchel nicht so eine schlechte Option ist. Also ich sah Dortmund wirklich gerne und du hast schon recht, dass man quasi jetzt da nicht so viele Optionen hat. Zumal die höhnische Wunschoption unter Vertrag ist einfach in Hoffenheim. Ich glaube, wenn es eine kleine Möglichkeit gäbe, Nagelsmann zu bekommen, will man nicht über Tuchel reden, das ist klar, aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass jetzt Uli Hoeneß auch zu seinem Glück gezwungen wird und nicht seine Wunschoption kriegt, sondern jemand, den eigentlich nicht vielleicht auf Anhieb nehmen würde. Ich glaube schon, dass Thomas Tuchel schon ein Top-Kandidat ist. Also wenn wir jetzt dann trotzdem manchmal wehmütig, und ich sehe es ja auch viel auf meiner roten Twitter-Timeline, die dann trotzdem noch rumfuchteln in Pep nachtrauern, die dann früher geschimpft haben, so weit sind die nicht weg. Und gut, über das Thema, dass sie sich beiden gut verstehen, das weiß inzwischen auch jedes Kind, aber vielleicht braucht man das einfach wieder. Vielleicht braucht dann einfach ein Alaba wieder jemanden, der dem schon dann sagt, wo er hinlaufen soll und mit welchem Fuß er anfangen soll zu laufen. Und vielleicht braucht auch ein Boateng jemanden, der dem sagt, wer den öffnenden Pass spielen soll. Das mag schon sein. Also vielleicht brauchen sie diese Ketten einfach wieder. Und Thomas Tuchel hat ganz viele Ketten in seiner Tasche. Ich fände die Lösung nicht schlecht. Also ich glaube, dass das glaube sogar, also ich bin ein großer Nagelsmann-Fan, aber ich glaube, dass das eine bessere Lösung für den FC Bayern wäre als Julian Nagelsmann.
Ich hoffe, dass sich zuallererst eine Erkenntnis durchsetzt, und zwar, dass, wenn der FC Bayern das ernst meint, diese finanziellen Spirenzien im Bereich 100 Millionen Euro plus für Transfers nicht mitgehen zu wollen, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass man diese Lücke, die größer werdende Lücke zur europäischen Spitze, nur über das Personal rund um die Mannschaft wird schließen können. Und zwar begonnen beim Trainer, bei der medizinischen Abteilung, beim Athletiktraining und letztendlich dann auch beim Scouting, wenn es darum geht, perspektivisch die Mannschaft dann für deutlich günstigere Konditionen auf sehr hohem Niveau weiterzuentwickeln. Aber es beginnt für mich beim Trainer. So, und Ancelotti, nochmal um darauf zurückzukommen, ist nicht derjenige, der einen Gap, wie er besteht, zur absoluten europäischen Spitze schließen kann, durch seine Art zu trainieren.
Stimme ich hundertprozentig zu.
Und da wird sich halt jetzt zeigen müssen, ist der Weg, den der FC Bayern unter Uli Hoeneß geht, nämlich auf Stallgeruch zu setzen, auf alte Weggefährten zu setzen, ob das so der Schlüssige ist. Also Hermann Gerland, das, was er getan hat für den Verein in allen Ehren und ist ein sehr, sehr netter und geradliniger Mensch. Aber wären mir auch noch andere Leute eingefallen, um so ein Nachwuchsleistungszentrum zu besetzen, wie sich der FC Bayern jetzt hier hingestellt hat. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass so ein bisschen die Vorstellung vorherrscht, naja, wir haben jetzt diesen Campus da gebaut und haben jetzt deswegen wieder ganz tolle Zimmer und da funktioniert in jedem Raum das WLAN. Und guck mal, wir haben jetzt sogar LED-Screens in der Kabine und das alleine wird schon reichen, dass man neue goldene Jahrgänge hervorzaubert. Also es ist ja fast schon ein bisschen grotesk, wie diese Investition in Steine da hochgejubelt wird. Bisher ist da jetzt noch gar nichts passiert und wichtig sind die Leute, die da spielen. Und die U-Mannschaften haben zwar mehr Erfolge vorzuweisen, jetzt gerade U16, U17 und U19 als in den letzten Jahren, aber trotzdem muss ich jetzt erstmal beweisen, dass das auch eine Nachhaltigkeit hat.
Ja, das ist ja sogar andersrum.
Inwiefern andersrum?
Ja, ich glaube sogar, dass die Personalie Gerland nicht nur nicht optimal ist, sondern eine positive Entwicklung im Jugendbereich des FC Bayern, die es in den letzten Jahren gegeben hat mit Michael Tarnert und Jürgen Jung, die aber nicht mehr da sind, was sehr viel mit internen Machtkämpfen und anderen Dingen zu tun hat, ja, dass diese positive Entwicklung gerade eher wieder umgekehrt wird. Also es ist nicht nur nicht positiv, sondern bisher, zumindest ist mein Eindruck und auch der von Leuten, die da im Jugendbereich mehr Einblick haben als ich, dass die Entwicklung gerade eher wieder negativ ist, weil eben auch wieder dieser Steigeruch und wir setzen jetzt mal den Hermann dahin und der macht das schon und der kümmert sich und deswegen sind zwei andere Personalien oder zwei andere Leute, die sehr stark daran beteiligt waren, dass es in den letzten Jahren eine positive Entwicklung gab, jetzt erstmal nicht mehr da. Und auch das ist aber wieder so dieses, es wogt hin und her. Hoeneß trifft Entscheidungen oder die Spitze trifft Entscheidungen, die an einer anderen Stelle aber wieder negative Folgen haben. Und ja, jeder weiß auch, dass Hermann Gerland diesen Job auch nicht noch 10, 15 Jahre machen wird. weiß nicht, wo das herkommt, dann nicht abgeben zu können oder nicht sich für neue Wege irgendwie offen zu sein. Gerade Hoeneß, der ja immer dafür bekannt war, der in den 80er Jahren erstmal durch Amerika getourt ist und sich da das Sponsoring angeschaut hat und das nach Deutschland geholt hat, ist jetzt auf einmal einer, der die Türen zumacht. Und
soll ich dir sagen, woran das liegt? Ich habe da eine These zu, und zwar
Globalisierung und Digitalisierung.
Nein, das ist Quatsch. Es gibt Lebensbereiche, in denen Hoeneß das kann. Und du hast nämlich gerade mit dem Merchandising und mit der Internationalisierung und auch mit der Digitalisierung drei Bereiche genannt, wo auch Uli Hoeneß zugibt, da bin ich nicht mehr State of the Art, ich hole mir da Experten und die machen das. Und dann hast du da einen Wacker sitzen und du hast eine digitale Revolution fast schon beim FC Bayern, der als einziger Verein weltweit Code Ownership hat, also jede Zeile Code gehört ihm selbst und so weiter und so fort. Aber in den wesentlichen Bereichen, nämlich im Sportlichen, hat Uli Hoeneß diese Erkenntnis nicht. Im Gegenteil, er hat eher sogar das Gefühl, er ist einer der wenigen, der weiß, wie der Hase läuft, weil er ist ja schon so lange mit dabei. Und deswegen schafft er es nicht, weil er so eine sportliche Vergangenheit hat, schafft es in diesem Bereich nicht, Kompetenz abzugeben, was er in anderen Bereichen aber schon geschafft hat.
Und was dazu kommt, früher war der FC Bayern und dann auch vor allem in Person von Uli Hoeneß dann einfach auch Vorreiter in vielen Dingen, weil in Fußball Deutschland einfach das Know-how dann einfach gefehlt hat, was Scouting angeht, was Trainingsmethodik angeht, das war der FC Bayern einfach Vorreiter, aber inzwischen sind einfach alle schlau geworden. Also in Sachen Scouting machen viele, viele Clubs im FC Bayern jetzt das vor, in Trainingsmethodik, allem auch neue Wege, eine Mannschaft voranzubringen, auch durch Technologie. Da ist der FC Bayern einfach auch dann nicht mehr alleine, also nicht mehr unique. Also, da gibt es viele Mannschaften oder viele Clubs und die sind auch noch nicht mal alle nur in der Bundesliga, auch auf anderen Ebenen, die einfach genauso gute Ideen, sogar bessere Ideen haben und dann den FC Bayern auch links und rechts dann überholen können. Und ja, und wenn man dann merkt, oh, ich komme jetzt mit meinen Ideen gar nicht so voran, und das habe ich dann auch auf dem Papier auch, aber dann auch eben dann auf dem Platz, dann wird es schwierig. Und ja, nochmal auf Gerhard zu kommen, das ist wie jetzt Ferrari einen neuen Boliden baut und dann Gerhard Berger zurückholt, weil er mal vor 20 Jahren Weltmeister war.
Moment mal, Gerhard Berger wird jetzt die DTM revolutionieren, auf den lasse ich nichts kommen.
Das ist das Gleiche wie wenn, noch, also das ist wie Hermann Gerland beim FC Bayern, ja, egal, ganz anderes Thema. Da macht man auch dem guten Hermann einfach keinen guten Willen, weil soll der jetzt den ganzen guten, und da gibt es ja auch wirklich gute Trainer beim FC Bayern im Juniorenbereich, denen dann die Richtung vorgeben. Also schwierig. Der einzige Lichtblick für den FC Bayern ist, glaube ich, tatsächlich, also in dem Bereich, dass halt irgendwann Hermann Gerland einfach keine Lust mehr haben wird und sagt, komm Leute, ich merke einfach, das ist nichts für mich. Lass mal ihn anders machen. Aber dann ist halt die Frage, wann kommt wahrscheinlich der nächste mit dem Stallgeruch? Schwierig. Also ich glaube, wir sind uns eigentlich ziemlich einig, dass wir, wo die Probleme liegen. Aber da muss halt FC Bayern auch mal Klick machen. Und ich glaube einfach, dass jetzt auch mal der zuletzt sehr auffällig ruhige Karl-Heinz Rummenigge dann auch vielleicht auch mal den Mut haben sollte zu sagen, so Uli, schau mal her, wir sitzen im Auto gerade, wir sind unter uns, das ist nicht so gut, was du gerade machst. Und wenn er so ruhig ist, wie wir jetzt alle vermuten, dann wird es schwierig.
Ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, ob es daran liegt, dass Karl-Heinz Rummenigge Uli Hoeneß nicht auch manchmal sagt, was ihn stört. Ich glaube, die können sich schon aneinander reiben. Aber ist schon interessant, wie wir in diesem Segment immer auf den Namen Uli Hoeneß zurückgekommen sind. Ich bin auch sehr gespannt, wie da die Jahreshauptversammlung beim FC Bayern Ende November in diesem Jahr laufen wird. Das war ja im letzten Jahr eine Art Heimkehr des verlorenen Sohnes, eine Art Krönungszeremonie. Das wird, glaube ich, nicht mehr so werden. Aber ich denke, die wichtigsten Aspekte haben wir jetzt auch umrissen. Und für den Rest der Liga ist es ja unterhaltsam, das merkt man, glaube ich. Für Journalisten ist es auch so ein bisschen ein Erwachen aus einer Erfolgsstarre. Es war einfach zu schwierig, beim FC Bayern schöne Themen zu finden. Und in dieser Saison hast du in jeder Woche wieder gut was zu schreiben, weil irgendwas wird schon wieder passieren. Das ist ja ganz okay. Steffen, gibt's noch einen der 22 Punkte, den du unbedingt noch ansprechen möchtest? Weil ansonsten werde ich jetzt nämlich überleiten und wir müssen noch über Hertha sprechen.
Ich wollte nochmal sagen, dass ich hoffe, dass mit diesem Ancelotti-Rauswurf jetzt auch diese diese absurde Diskussion über Guardiola jetzt endgültig auch mal beendet ist, wo er dann zwischendurch so getan wurde, ist es eigentlich scheißegal, wer in der Seitenlinie steht und das sei alles Hokuspokus und so weiter. Ich glaube, man hat jetzt doch gesehen, dass es ist nicht mehr 2005 oder 2006, wo es einfach ausreicht, irgendwie die beste Mannschaft zu haben, sondern es gehört sehr viel mehr dazu. Und Guardiola war eine Garantie dafür, dass aus dem besten, aus der besten Saison der Vereinsgeschichte, aus dem Triple 2012, 2013, noch drei sehr, 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 sehr gute Jahre nachfolgten. Und ich hoffe, dass die Diskussion jetzt endgültig mal beendet ist. Ein Punkt vielleicht noch, wenn ich darf.
Ja.
Dinge, die ein neuer Trainer auf jeden Fall machen sollte. Dreierkette spielen. Es ist absurd, dass beim FC Bayern mit dem Personal in der Defensive und auch mit der Spielweise und auch mit den Schwächen, die Bayern hat, zum Beispiel in der Konterverteidigung, Ancelotti halt immer gesagt hat, er spielt keine Dreierkette. Das wäre für mich, also diese Aussage an sich ist schon bekloppt, aber ich hoffe, dass ein neuer Trainer auf jeden Fall dieses Potenzial, was da in einer Dreierkette Boateng, Hummels, Süle oder Boateng, Hummels, Martinez schlummert, offenlegt. Ich glaube, dass es darum geht, für den neuen Trainer, die jungen Spieler, die ja da sind, mit Süle, mit Coman, mit Rudi, nicht mit Rudi, sondern mit Tolisso, die wirklich weiterzuentwickeln. Sanchez ist jetzt verliehen worden, bei dem hat man gesehen und bei Tolisso fing es zum Anfang der Saison auch schon so ein bisschen an, was es mit einem jungen Spieler macht, wenn der nicht genau weiß, was eigentlich seine Rolle auf dem Feld ist. Ja. Es muss gerade Tolisso, der einen ganz anderen Ball in München spielt als bei seinem vorherigen Verein, der muss wissen, was eigentlich genau da seine Rolle ist. Und man hat ihm ganz stark angemerkt, wie er versucht, einerseits so dieser balleroberndende zentrale Mittelfeldspieler zu sein, mal ab und zu ins Umschaltspiel zu gehen, aber alles irgendwie auch relativ gehemmt und sich nicht sicher war, was er eigentlich auf dem Platz macht. Coman halte ich für nicht viel schlechter als Dembélé. Ich halte ihn wirklich für einen herausragenden Flügelspieler, aber auch der muss wissen, was passiert, wenn mein erster Move mir genommen wird. Was muss ich dann tun? So, und sowas muss ein Trainer entwickeln. Das sind so Sachen, die ich mir von einem neuen Trainer dann erwarte.
Gut, dann werden wir mal sehen, wie dieser neue Trainer heißt, ob sich sein Name auf Puchel wird reimen. Und dann schauen wir auch, was davon er umsetzen kann. Herzlichen Dank an all die Hörerinnen und Hörer, die unter mitmachen.rasenfunk.de Input gegeben haben zu diesem Bayern-Segment. Man hatte auch eine gewisse Aufgeregtheit gespürt, möchte ich fast sagen, in unserem Forum. Ich glaube, wir haben eigentlich alle Aspekte mindestens mal kurz gestreift. Und ganz kurz noch müssen wir wenigstens auch, Fatih, über Berlin sprechen. Denn das, was Bayern angeboten hat, muss man ja auch erstmal als Gegner ausnutzen und das nach einem 0-2. Was hat denn Hertha in dem Spiel gut gemacht, sodass es zu diesem Punkt reichen konnte?
Ich habe es ja vorhin kurz angelesen, dass der FC Bayern jetzt in der Saison, gerade in der Saison, Signale sendet, dass dann vielleicht noch eine der Tür offen ist, aber viele wollten dann durch diese Tür doch nicht gehen. Hertha schon. Ich fand es ja auch nach anfänglichen Problemen vielleicht dann auch waren sie dann auch im Spiel drin, hatten dann auch vielleicht ein bisschen Pech mit dem Elfmeter in der Situation, was ich auch brutal schwierig fand, einzuschätzen. Also mein erster Gedanke war, dass es Elfmeter ist, dann war es keiner, dann war es doch. Also ist ganz, ganz schwierig, da hatten sie vielleicht Pech. Aber sie hatten dann einfach den Mut und ich fand es vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit nach dem 0-2. Da fand ich sie wirklich, wirklich von der Körpersprache auch, da haben sie im FC Bayern zugesetzt und dann Mitchell Weiser und eben dann auch mit Matthew Lecky gemeinsam da diese Räume dann einfach genutzt, die Alaba vor allem angeboten hat. Aber ich möchte dann nochmal hier Kollegen Haraguchi für seine Vorbereitung beim 2-0, bei dem zweiten Tor, das war ja Wahnsinn. Also,
ich habe mir notiert, die auffälligste Szene seiner Karriere.
Ja, vielleicht tatsächlich, ja.
Und ich so jetzt irgendwie, also ich hab gesagt, jetzt verliert er den Ball, nee, Tor. Also ich muss einfach sagen, für den Mut belohnt und vor allem nicht für den Mut belohnt, sie haben sich einfach reingehängt und dem FC Bayern Paroli geboten. Ich glaube einfach, ein bisschen mehr Zeit wäre da vielleicht sogar ein bisschen mehr drin gewesen.
Ja, sie hatten, finde ich, eigentlich die größeren Chancen. Deswegen fand ich das, was Willi Sagnol in unserem Intro gesagt hat, bei Sky fast schon grotesk, dass er gesagt hat, naja, wir haben unsere vielen Chancen nicht verwertet. Und da habe ich nochmal kurz auf meine Liste geguckt. Ich schreibe mir ja alles auf, wenn ich Spiele über 90 Minuten sehe und dachte mir so, nee, da habe ich mir aber was anderes notiert. Also allzu viel war da nicht. Vor allem, das fand ich am interessantesten, dass es Hertha geschafft hat, auch in dieser Phase, wo es dann 2-2 stand, die Bayern, ja, ich finde, fast schon zu kontrollieren, denn die größeren Chancen hatte auch in dieser Phase immer noch Hertha und man hat sich nicht tief hinten reingestellt, sondern man ist es relativ offensiv im Anlaufen angegangen. Das fand ich eine rundum überzeugende Vorstellung von Berlin.
Ja, definitiv. Mir hat auch Marien Platten hat wieder gut gefallen. Der mir manchmal, ich finde, dass der das ein underrated Spieler ist. Also der hat deutlich mehr, der leistet deutlich mehr, als das ihm zugeteilt wird. Auch heute sind Standards von auch sehr, sehr gefährlich. Ist ja auch so ein Thema dieses Spieltags, dass man Standards gut nutzt wie in Freiburg, auch Schalke. An diesem Spieler, aber auch Marvin Platten hat, ist er auch, war da auch sehr, sehr auffällig.
Muss ich zugestehen, ne? Ich bin ein großer Plattenhardt-Kritiker und suche immer nach den Momenten, wo ich ihn kritisieren kann, aber ich habe mir heute offen auch notiert, dass ich, glaube ich, meine Meinung da nochmal grundsätzlich revidieren muss. Es ist schon sehr, 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 sehr okay, was der spielt, ja.
Das war ein sehr großes Kompliment, wenn man deine Meinung zu Plattenhardt kennt. Sehr, sehr okay. Mir hat auch das Mittelfeld mit Skjelbe, Darida und Duda hat mir sehr gut gefallen. Also gerade auch dieses Zusammenspiel zwischen Darida und Duda in anderer Rolle, als man es bei Darida jetzt vor allem in den vielen der letzten Spiele gesehen hat. Das hat mir echt ganz gut gefallen. Das hat super gut funktioniert. Müller komplett aus dem Spiel genommen, später auch Thiago, der musste immer ganz tief sich fallen lassen, um überhaupt irgendwie den Ball zu kriegen und der im Grunde war der zentrale Raum vor dem Tor, der war dicht und das musst du erstmal schaffen und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gut, Hertha hatte auch noch eine andere Nachricht zu verkraften. Unter der Woche ist Olaf, der Cheffe Lindner, verstorben. Ein sehr, sehr bekannter Fan, der unter einer Krankheit gelitten hat. Wer das alles nicht kannte, ich werde einen Link dazu in den Shownotes unterbringen mit einem sehr, sehr schönen Artikel von der Morgenpost zu der Cheffe. Das wollte ich noch kurz erwähnen. Und jetzt lasst uns über FC Augsburg gegen Borussia Dortmund sprechen. Denn da haben wir ja gesehen, Steffen, dass Borussia Dortmund definitiv Meister wird. Denn wenn man solche Spiele gewinnt, wieder in Augsburg, dann kann ja nichts mehr schief gehen. War denn Augsburg so stark oder Dortmund vor allem in der zweiten Halbzeit so schwach?
Bisschen von beidem. Ich fand Augsburg gut eingestellt, wie man im Raum an der Seitenlinie steht. Also und Dortmund hat in der Tat viele Ungenauigkeiten in der zweiten Halbzeit drin. Bosch war extrem hart mit seiner Mannschaft, hat gesagt, dass er die schlechtesten 30, 45 Minuten seit er, also inklusive aller Testspiele und allem, was er bisher gesehen hat. Und Sokrates sagte aber auch, genau wie du das jetzt angedeutet hast, letztes Jahr hätten wir so ein Spiel nicht gewonnen.
Würde ich ihm auch zustimmen, ehrlich gesagt. Also
ja, ich auch. Ich fand einen Plan ganz gut, es ist jetzt nichts Spektakuläres, aber Gregoritsch hat von Anfang an Weigel ziemlich beackert. Das ist ja ohnehin was Dortmunds Spiel zumindest mal ein wenig erschwert, wenn man sich den Luxus leistet, einen Spieler wirklich für Weigel abzustellen und ihn dann ein bisschen zumindest zu versuchen, aus dem Spiel zu nehmen.
Mhm. Womit auch gleich eine der Rochaden angesprochen wäre. Schahin hat eben nicht gespielt, das hat man, finde ich, in dem Spiel in der zweiten Halbzeit dann auch gemerkt. Weigel, das hat man in der letzten Saison auch schon gesehen, der kann eben auch leichter aus dem Spiel genommen werden. Also ein Schein hätte sich da, glaube ich, nochmal manchmal in Räumen bewegt, wo er dann trotzdem Impact hat, obwohl ihm die ganze Zeit jemand hinterher folgt. Aber das ist jetzt natürlich auch ein bisschen Spekulation. Fatih, wie hast du das Spiel gesehen? Und die Leistung von Pierre-Emerick Aubameyang zum Beispiel?
Ja, das war gerade meine, das war, also ich fand die zweite Halbzeit war Aubameyang, mei, schwierig wieder, wird auch später in der Stunde. Seine beiden Szenen fand ich bezeichnend eigentlich für die zweite Halbzeit der Dortmunder. Viele Ungenauigkeiten, viele Konzentrationsschwächen.
Also einmal, er läuft auf Hitz zu und macht lieber drei Übersteiger, anstatt direkt abzuschließen. Und das zweite war ein in die Mitte gechippter Strafstoß und Marvin Hitz blieb einfach stehen und fing ihn locker.
Ich glaube, dass er in der Analyse einfach unter der Woche zu viele Ronaldo-Videos gesehen hat und dann wollte er dann noch ein paar Übersteiger machen. Aber dann nach so einem Spiel oder ja, nach so einem Verlauf und dann nach so einer vergebenen Chance dann noch so einen Elfmeter zu schießen, finde ich eigentlich mehr als frech, muss ich sagen. Also das war dann schon ein echtes E-Tüpfelchen. Aber das stimmt schon, was Sokrates sagt. Also Dortmund hatte dieses Spiel letztes Jahr zumindest nicht gewonnen. Und ich finde es auch gut, dass dann Peter Bosch dann nicht die große Party schwenkt und sagt, ja, super, super Sieg und alles gut, sondern dass er da dann auch deutliche Worte findet. Und ich finde ja auch gerade solche Spiele sind dann immer helfen in der Entwicklung, weil du dann eine neue Spielsituation, neue Gefühlslagen einfach kennenlernst mit dem Trainer zusammen, mit eben mit so einer Mannschaft und dann weißt du dann auch im nächsten Spiel dann vielleicht in so einem schwierigen Spiel wieder entsprechend zu reagieren hast und das hat Dortmund dann ja dann trotzdem nach Hause gebracht und das ist auch eine Qualität inzwischen, die Dortmund hat, aber Augsburg muss ich jetzt persönlich sagen, habe jetzt die Woche, die in der Saison ja nicht so viel über die Bundesliga gesprochen, aber ich bin extrem überrascht, was die aus der Augsburger machen. Ich hatte die auch nicht so gar nicht auf dem Schirm, was da im Sommer passiert ist mit dem Kader. Und wir hatten ja vor der Saison bei Sokrates ja auch die 18 Trainer und da hatte ich auch in der Phase dann mit vielen Kollegen gesprochen, ich sage Augsburg, boah, schwierig. Aber ich bin, da bin ich auch gern parteiisch und auch froh, dass ich dann eines Besseren belehrt wurde. Also da wäre heute dann auch gegen Dortmund auch mehr drin gewesen.
Es spricht nicht für meine Communio-Mannschaft, aber Philipp Max ist mein Punkt, mein Spieler mit den meisten Punkten. Was aber auch dafür spricht, dass Max in der Tat bisher eine sehr gute Saison spielt, glaube ich, zu den Stärksten auch mitzählt bei Augsburg. Für Augsburg geht es letztendlich darum, auch ein bisschen Polster jetzt da mitzunehmen aus dieser guten Startphase und dann mal in der Tat zu schauen, wo es hingeht. Ich möchte Dortmund an einer Stelle nochmal loben. Was mich beeindruckt bei Dortmund, auch in diesem Spiel, auch wenn es jetzt sicherlich nicht eines der besseren war, aber gerade auch im Vergleich zum FC Bayern, ist die Strafraumbesetzung. Ich weiß nicht, ob die das speziell trainieren, aber wenn man den FC Bayern 52 Mal Flanken gesehen hat gegen Paris auf einen Spieler im Strafraum, dann weiß man es sehr zu schätzen, wenn man wie Dortmund jetzt gegen Augsburg vor dem 2 zu 1 war es, da eine Flanke aus dem vom 16er Eck geschlagen wird, drei Spieler im Strafraum stehen und zwei Spieler zum Gegenpressing bereitstehen direkt an der Strafraumkante. Und aus der Situation entsteht dann im weiteren Verlauf, meine ich, das Tor oder eine große Chance, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das ist was mir bei Dortmund wirklich sehr gut gefällt, dass man, wenn man schon den Durchbruch über außen schafft, sich auch die Mühe gibt, den Strafraum wirklich mit vielen Leuten zu besetzen.
Ja, das stimmt. Es war auch eine der Sachen, die Guardiola Bayern als erstes beigebracht hat. Er hat erstmal Flanken in sein Repertoire aufgenommen. Das hatte er vorher bei Barcelona ja nicht so wirklich mit dabei und hat dann aber auch gesagt, nee, wir wollen hier mit Flanken spielen. Und dann hat er ihnen aber gesagt, ey, wir können nicht immer darauf hoffen, den ersten Kontakt dann zu gewinnen. Ihr müsst da sein, um den zweiten Ball zu bekommen. Und da gab es so viele Tore, die gefallen sind, weil Lewandowski wurde noch knapp geklärt vom Verteidiger und dann fiel er aber einem nachrückenden Thiago zum Beispiel vor die Füße und ja, das hat Dortmund wirklich sehr, sehr viel besser gemacht. Aber kannst du mir, Steffen, erklären den Unterschied zwischen Bundesliga Dortmund und Champions League Dortmund? Oder gibt es diesen Unterschied gar nicht, sondern der Unterschied sind nur die Gegner, die Qualität der Gegner?
Der Vergleich zwischen Real Madrid und dem FC Augsburg kannst du dir selbst beantworten. Aber es ist in der Tat so, dass Bosch, hat er nicht sogar auch eine andere Formation dann gewählt unter der Woche? Bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich auf jeden Fall hat er jeweils in den Champions League Spielen ein wenig rotiert und auch etwas andere Spielweise aus meiner Sicht jedenfalls da an den Tag gelegt. Ich glaube, es ist zu früh, da jetzt irgendwie einen Trend draus abzulesen, aber ich denke, dass der Respekt bei Bosch in der Champions League nochmal deutlich höher ist und er dann seine Spielweise dementsprechend auch ein wenig anpasst. Aber ich kann jetzt nicht dir genau sagen, ob es da jetzt einen großen Unterschied gibt und wenn ja, was das Problem daran ist.
Ja, es war schon eher ein 4-1-4-1 gegen Real, was so die durchschnittlichen Positionen angeht. Und nicht ein klassisches 4-3-3 wie jetzt hier gegen Augsburg. Fatih, kannst du das?
Darf ich mich noch über Aubameyang aufregen?
Klar.
Es wird immer so drüber hinweggegangen. Ich finde das interessant, dass auch Leute bei Twitter, die ich durchaus schätze, dann sagen, ja, aber man diskutiert ja dann über die Ausführung von so einem Elfmeter nur, wenn der Torwart den hält. Das ist totaler Schwachsinn. Du erhöhst doch, wenn du so einen Elfmeter so schießt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Torwart den hält, automatisch auf 33,3%. Weil der Torwart hat drei Möglichkeiten, nach rechts zu springen, nach links zu springen, stehen zu bleiben. Wenn er stehen bleibt und du schießt den Elfmeter so, ist die Chance, dass er den hält, 99% oder 100%. Wenn du in die Mitte schießt, was vollkommen legitim ist, dann muss man doch wenigstens den Torwart damit vor eine Aufgabe stellen. Das heißt, den Ball entweder hart unter die Latte zu hauen oder auf Kniehöhe leicht versetzt mit voller Wucht zu schießen, damit du wenigstens den Torwart auch noch unter Handlungsdruck setzt.
Ja.
Ich finde, ich kann da nicht einfach so drüber hinweggehen und ich verstehe auch nicht, ich würde, glaube ich, den Spieler auswechseln. Ich finde, man kann sowas nicht so beim 5-0, wenn es darum geht, nochmal hinten raus die Demütigung, nochmal den Deckel drauf zu machen, meinetwegen, mach es. Aber bei so einem Spielstand, ich habe da wirklich null Verständnis für.
Und ich glaube auch, dass man inzwischen sehr von der Torwart wie Marvin Hitz an sowas inzwischen auch dann auch erwarten. Also vielleicht nicht jetzt, er erwartet jetzt nicht, dass er so ein Panenka versucht, aber er will es nicht ausschließen. Ich glaube, dass er durchaus dann beim Elfmeter dann durchaus diesen Gedanken hatte, ja, vielleicht macht das ja. Wird es vielleicht ein anderer nicht machen. Sehe ich auch so. Also ich finde auch nicht, dass es jetzt, ach komm, das ist Aubameyang und der ist ja so lustig und so. Nee, also das hätte auch in die Hose gehen können. Und das hätte ja auch, vor allem vom Spielverlauf her, war es ja jetzt nicht so, dass dann Dortmund so super souverän war und gerade in der zweiten Halbzeit und dann eben auch Aubameyang einfach eine Vorgeschichte auch noch hat. Finde ich es auch schon sehr, sehr gewagt. Also ich glaube auch, also wenn ich jetzt so Peter Bosch in den wenn er so lernt, das kennengelernt hat, dass da der auch die ein oder andere Worte gefallen sind danach. Oder noch fallen werden die Woche.
Ich stimme euch da voll zu. Bei mir rennt ihr sowieso offene Türen ein. Das ist genau meine Argumentation, Steffen, mit dem Elfmeter, der in die Mitte gechippt wird oder in die Mitte geschossen wird auch generell. Bei Twitter haben mich dann ganz, ganz viele Leute mit Statistiken versucht zu widerlegen. Aber ich finde trotzdem, dass selbst ein schlecht platzierter Elfmeter reingehen kann und beim in die Mitte geschossenen geht es wirklich einfach nur um die Frage, bewegt sich der Tote, bewegt er sich nicht. Also da stimme ich voll mit dir überein. Der Kontext ist halt das, was diese Szene so schwierig macht, denn das wäre das spielentscheidende 3-1 gewesen und so war es das eben nicht und es hätte sehr gut ein Unentschieden werden können, da war dann auch ein bisschen Glück mit dabei. Auf der anderen Seite, also ja, alles, was ihr sagt, volle Zustimmung, auf der anderen Seite macht es vielleicht aber auch einem Stürmer wie Aubameyang aus, dass er halt Ich sage jetzt mal nicht, er denkt wenig, sondern ich sage, er lässt sich von seinem Gefühl leiten und das hilft dann vielleicht auch manche Abschlusssituationen und hier hat es halt nicht geholfen. Gut. Damit sagen wir Amen hinter dieses Segment und widmen uns dem 1:1 zwischen Schalke 04 und Leverkusen. Das war das Freitagabendspiel. Vorhin hat Fatih schon kurz darauf referiert, wenn ich mich richtig entsinne. Wie hat euch denn das Spiel gefallen, Fatih? Fang mal an.
Mir hat das eigentlich gut gefallen, muss ich zugeben. Ich immer so ein bisschen so das, was will Tedesco machen, was hat er vor? Ich glaube, dass das jede Woche ein bisschen mehr Erkenntnis ist. Ich glaube auch, dass jetzt die Rückkehr von Embolo für ihn oder für seine Art und Weise, wie er spielen lassen will, wichtig ist. Da war deutlich mehr Tempo zu sehen, zumindest was ich bisher von Schalke gesehen habe in der Saison.
Wobei Embolo in dem Spiel jetzt ja fast nicht eingebunden war. Deswegen hat er
ihn, glaube ich, auch. Ja, aber es ist wichtig, aber es ist ja dann so ein Grundtempo dann im Spiel, wie du dann, wenn der Burgstaller dann im Spiel ist, dann vielleicht nicht hast. Finde ich schon, dass da deutlich mehr Bewegung war. Und aber was ich auch voll angelehnt, das wollte ich eigentlich zu Schalke sagen, ist einfach das Thema Standardsituation. Mhm. Das jetzt einfach jetzt dann wieder zur Stärke wird in der Saison. Ich habe es leider jetzt nicht mehr im Kopf. Ich habe es mir zwar notiert, aber ich möchte jetzt hier keine Lautstärke machen mit meinem Papierrascheln. Ich glaube, da sind sie Liga Höchstwert gerade mit den Standardsituationen in der Saison. Und da geht so langsam in die Saison mit Bordon und Kristajic hinten, die dann alles, gut, das waren Kopfballtore, egal, aber waren auch viele Standard-Situationstore. Ist einfach eine Stärke, die man auch dann bei so einer Mannschaft wie Schalke, die dann einfach dann ihre Probleme hat, dann einfach ein legitimes Mittel ist. Bei Freiburg haben wir auch darüber gesprochen. Glaub schon, dass Schalke noch das noch ein bisschen dauern wird. Bis man dann vielleicht auch dann komplett erkennt, was sie vorhaben, aber das war schon, glaube ich, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite Leverkusen, ja, schwierig. Ich fand es übrigens sehr, sehr witzig, dass Bailly selbst nicht daran glaubte, dass es ein Tor wird, weil er hat irgendwie 5 Sekunden verzögert gejubelt erst. Das war damals ein Bug bei FIFA 98, dass der Torschütze zu spät gejubelt hat. Der hat tatsächlich nicht dran geglaubt. Aber war ein flottes Freitagsspiel.
Ich finde interessant, dass du sagst, dass man bei Tedesco langsam immer mehr erkennt, was so seine Idee ist, weil ehrlich gesagt, ich suche immer noch. Also ich kann ihn noch nicht so richtig greifen, was auch daran liegt, dass diese Spiele in dieser Saison bisher so extrem unterschiedlich gelaufen sind. Ich habe damals Tedesco, als er zu Aue gegangen ist, habe ich mir dann angefangen, die Spiele von Aue anzuschauen, weil ich ihn als Person einfach unglaublich spannend fand und fand es unglaublich beeindruckend, dass er ähnlich wie Nagelsmann es in Hoffenheim damals gemacht hat, in einer für Aue extrem schwierigen Situation davor unfassbar biederen, verängstigten Fußball beinahe gespielt und er vom ersten Spiel dann auf 3-5-2 umstellte, also ein taktisch durchaus anspruchsvolles System, wenn man es nicht trainiert hat, und einfach sein Ding da durchgezogen hat. So. Bei Schalke ist es so, es ging los so mit so einem Extrem im ersten Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegner war im ersten Spiel, aber auf jeden Fall, genau, wo sie so wie so eine Außenseitermannschaft aufgetreten sind, ganz wenig Ballbesitz hatten, auf Umschalten gesetzt haben. So. Dann gab es wieder andere Spiele, wo durchaus der Versuch da war, wirklich sehr viel auch mit dem Ball zu machen. Er hat sehr viel die Mannschaft durchgetauscht. Er hat jetzt mit Embolo auch einen völlig anderen Stürmertyp auf einmal jetzt mal vorne drin gehabt, der natürlich deutlich anders agiert als Di Santo oder Burgstaller. Der Partner für Goretzka wechselt immer mal wieder. Diesmal war es McKennie, Bentaleb hat da schon gespielt, Meyer hat da schon gespielt. Also ich, für mich ist das noch sehr, sehr schwer zu greifen, was Tedesco vorhat, was so sein Ding ist, sein Stil ist. Oder aber auch ganz bewusst am Anfang jetzt Dinge probiert und auch nach dem richtigen Weg auch selber noch sucht.
Ich finde, defensiv kann man das schon ganz gut sehen. Also, und von der Grundformation her weiß man 3-4-3 und das wird dann eben defensiv zu einer Fünferkette und dann ist es ein 5-3-2 oder ein 5-4-1. Da geht er so ein bisschen, je nachdem, wie der Gegner aufbaut. Ich finde, das konnte man jetzt in allen Spielen schon ganz gut sehen, also wie es gegen den Ball funktioniert. Und da hat er auch gegen all die verschiedenen Mannschaften, gegen die man da gespielt hat, also vom Spielstil her, also Leipzig, Hannover, Bayern, Hoffenheim auch schon, hat er jeweils eigene Lösungen gefunden, aber immer in der gleichen Grundformation und mit den ähnlichen Prinzipien, nämlich Zentrum verdichten, die ersten Anspielstationen zustellen und dann versuchen, immer mal wieder mit so einem situativen Pressing den Ball zu bekommen. Ich habe eher noch so Fragezeichen, was ist Ballbesitz? Also Umschaltspiel, klar, das läuft ja dann alle nach vorne und möglichst über die Flügel. Aber was macht man eben bei Mannschaften wie in Hannover, war das nicht so arg besonders mit dem Ball. Auch gegen Stuttgart war das über weite Teile gar nicht so herausragend, wie das Spielergebnis von 3-1 es sagt. In Bremen hat man letztlich durch Standardsituationen gewonnen. Ich finde, da fehlt es noch so ein bisschen. Was macht man, wenn man den Ball hat, gegen einen Gegner, der selber gut organisiert ist?
Aber genau das ist ja halt eben die Phase. Hast du gerade richtig gesagt, dass Bentaleb, jetzt McKennie, dass die Suche eigentlich immer noch läuft. Ich glaube einfach, dass er für die Art und Weise, wie er mit dem Ball, wie das aussehen soll, da einfach noch die richtige Mischung sucht. Ich glaube, deswegen war auch, dass wie gesagt, das Embolo, Embolos Rückkehr, ja, nicht eingebunden, aber man hat eben dieses Umschaltspiel, das Schnelle für das Tempo, das er eben auch schon auch damals erkennen war, dass ihn auch so besonders gemacht hat, dass er das eben dadurch bewerkstelligen kann. Ich glaube einfach, dass die Suche auch noch voranschreiten, das wird noch dauern. Ich glaube auch, das wird auch noch ein paar Rückschläge sehen werden. Das ist natürlich die Frage, inwieweit er sich das dann erlauben kann auf Schalke, wie groß seine Geduld sein wird. Aber ich finde schon, dass das mutig ist, aber ich finde es auch gut, dass er mutig ist, weil wenn er sich von diesem Druck oder diesen schlechten Ergebnissen oder den durchwachsenen Ergebnissen in den ersten Wochen beeindrucken lassen würde und dann von seiner Idee abweichen würde, das würde ihn unglücklich machen. Von daher glaube ich, dass die Ideensuche noch weitergeht, aber das auch gut ist. Also ich glaube, dass wir den Tedesco-Fußballer, wird noch ein bisschen dauern, aber es wird kommen.
Und Stichwort Ideenreichtum und den eigenen Stil durchsetzen, was kann man da über Leverkusen sagen, Fatih?
Ja, das ist für mich eigentlich das größere Fragezeichen, ehrlich gesagt. Werde ich noch nicht so wirklich schlau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ein bisschen überfragt da. Also ich werde aus Leverkusen nicht schlau, das, was jetzt eigentlich Steffen Überschall gesagt hat, das ist bei mir der Fall bei Leverkusen. Ansätze sind da. Auch herrlich war ja bei dem Spiel, nach dem Spiel eigentlich wieder einer dieser meiner Lieblingstrainer, die zufrieden waren.
Es war aber doch eigentlich auch kein schlechtes Spiel von Leverkusen.
Ja, tatsächlich. Also. Aber ich tue mich ein bisschen schwer. Also ich fand, dass das Tempo deutlich höher war. Das liegt einfach daran, dass ich Leverkusen in der Saison auch zu selten gesehen habe. Im Vergleich zu den ersten beiden Spielen, die ich von ihnen gesehen habe, ich habe sie zum Auftakt gesehen und dann auch zwischendurch nochmal, da fand ich sie tempoarm. Jetzt war zumindest Tempo, aber es lag, glaube ich, einfach auch daran, dass der Schalke das Spiel schnell gemacht hat und dass man da mitgezogen ist. Aber da möchte ich noch einfach noch ein bisschen abwarten. Aber ich kann das nicht so richtig einschätzen bei Leverkusen.
Steffen, wie geht's dir da?
Ja, also ich glaube, dass man da auch nicht allzu viel erwarten sollte jetzt von Herrlich. Also Herrlich ist jetzt nicht der ausdifferenzierteste, spektakuläre Trainer. So, er hat ja diese 4-2-2-2-Variante, die er in verschiedenen personellen Besetzungen eigentlich immer wieder so aufs Feld bringt, mal mit leichten Anpassungen. Aber ich glaube, das Leverkusen, das wir jetzt gesehen haben, die letzten 2-3 Spiele, ist auch das Leverkusen, was wir in Zukunft sehen werden. Profitiert haben sie, finde ich, in den letzten Spielen von dieser Kombination oder in den letzten beiden Spielen vor allen Dingen Alario-Volland. Ja. Da ist, glaube ich, wirklich Potenzial drin. Volland auch in dieser tieferen Rolle. Ich bin ja froh, dass Kevin Volland jetzt mal wieder Tore schießt, weil da habe ich ja wirklich an meinem Verstand ein bisschen gezweifelt, weil ich halte so viel von dem. Und in Leverkusen das erste Jahr war sowas von bieder und sowas von torungefährlich und es ging in dieser Saison auch schon wieder ein bisschen so los, aber jetzt hat er da seine Kurve ein bisschen gefunden und das Zusammenspiel Alario-Volland wertet das Leverkusener Spiel nochmal auf, aber wie gesagt, es ist eine relativ unspektakuläre Besetzung der Räume und bei Leverkusen wird aus meiner Sicht deutlich mehr auf das Personal ankommen. Also welche Spielertypen besetzen diese Position in diesem 4-2-2-2?
Ja, und da ist Herrlich immer noch so auf der Suche. Bei Volland scheint er jetzt eine Antwort gefunden zu haben, aber bei den Außenspielern zum Beispiel wechselt er ja immer noch fröhlich durch und irgendwie ist es dann auch sehr tagesformabhängig, wie Leverkusen so als Gesamtheit dann auftritt. Geht dann weiter nach der Länderspielpause für Leverkusen zu Hause gegen Wolfsburg und Schalke wird dann in Berlin spielen dürfen. Lasst uns über Gladbach gegen Hannover 96 sprechen und damit über die erste Chance von Martin Hanek, die er in dieser Saison nicht gemacht hat. Und das wäre dann eventuell auch der Siegtreffer geworden. So hat Gladbach gewonnen, Steffen. Mir gefällt ehrlich gesagt am Borussia Mönchengladbach in dieser Saison fast gar nichts. Aber ich habe das auch schon in den letzten Schlusskonferenzen elaboriert und wir werden auch definitiv bald mal einen Schwerpunkt zu Gladbach machen müssen. Bin ich denn da vielleicht auch zu negativ?
Das ist ein Dieter Hecking-Bias.
Ja, das kann tatsächlich sein, dass ich den unterschätze. Für mich ist das Dieter Hecking-Fußball. Jetzt auch in diesem Spiel gegen Hannover. Das war einfach wahnsinnig bieder und unkreativ in den Lösungen nach vorne und dementsprechend auch, selbst wenn die Statistiken mit 23-15 Toren da ein klares Übergewicht suggerieren, aber ich finde, dieser Sieg ist nicht zuletzt durch die Entstehung des Strafstoßes dann doch eher glücklich gewesen und das gegen Hannover zu Hause.
Ja, sicher. Also, aber es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was erwartet man? So, und ehrlich gesagt, spielt Borussia Mönchengladbach in dieser Saison den Fußball, den ich erwartet habe. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass Dieter Hecking im Vergleich zur letzten Rückrunde jetzt auf einmal das Rad irgendwie neu erfindet.
Aber ist das nicht vielleicht genau das Problem, weil die Gegner wissen ja auch genau, was für ein Fußball Borussia Mönchengladbach spielt. Und inzwischen weißt du eben einfach, wie du dann Stinde und Raphael ihre Gefährlichkeit nimmst und dass sie dann halt schnell über die Außen kommen. Aber da fallen ja jetzt erstmal keine Tore. Vielleicht ist das ja das zugrunde liegende Problem.
Also mich überrascht Hecking ja schon sehr damit, wenn er in so einem Spiel gegen Hannover auf einmal den jungen Cuisance aufs Spielfeld bringt. So, das ist ja schon, da denke ich ja Wahnsinn. Also Das ist ja Hacking out of the box.
Oder Kuzani, wie ihn Lothar Matthäus genannt hat. Ja, okay. Ja.
Also wie gesagt, ich kann da nicht allzu viel zu sagen, dass ich jetzt da enttäuscht bin oder irgendwie. Natürlich ist das relativ ausrechenbar, aber es ist auch nicht schlecht. Es ist eine ganz ordentliche Grundstruktur und ja, es ist eine ganz gut zusammengestellte Mannschaft, finde ich wirklich. Mhm. Gute Pärchenbildung, sowohl auf den Außen als auch über Stindl Raffel wurde schon sehr viel gesprochen, zu Recht, was ja nach wie vor eine ganz gute Kombination ist. Ginter Westergaard finden auch zusammen gerade etwas besser, ist vielleicht noch so ein bisschen die Schwachstelle, wenn die noch stabiler wären und wäre das, glaube ich, noch eine stärkere Basis auch für diesen Hacking-Fußball. Mit Bobadilla hat man jemand von der Bank, der, glaube ich, als Joker optimal ist. Also ich denke, dass Gladbach da sehr souverän dieses Jahr auf Platz 6 oder 5 einfahren wird und ohne da irgendwen verrückt zu machen, im positiven oder im negativen Sinne.
Ja gut, dann hätten wir eine Antwort auf meine Frage. Ja, ich sehe alles zu negativ. Du warst nur zu höflich, jetzt zu sagen. Fatih, was sind deine Gedanken zu Gladbach?
Ich bin eigentlich auch bei euch. Also ich finde auch Gladbach ein bisschen schwierig zu greifen. Ich glaube aber, dass das souverän Platz 5, Platz 6 fast schon zu euphorisch ist sogar an der Stelle. Also ich glaube, dass sie sehr souverän 8-9 werden, weil ich dann andere Mannschaften dann einfach mit ein paar Skills mehr sehe und dann also wenn es Gladbach tatsächlich jetzt nicht, wenn er tatsächlich nicht auf seine Targets nochmal ein paar Überraschungsmomente auspackt, Gladbach hat einen sehr guten Plan A, aber dann, also ich sehe es auch so, dass da fehlt mir auch dann manchmal so eine zweite Idee. Wenn die erste greift, dann ist super, wenn nicht, dann verlieren sie. Von daher, jetzt haben sie wieder ein schönes Tor von Stindl. Ich fand auch Ginter in dem Spiel sehr auffällig. Also sehr gut, ich glaube, gut, nicht nur wegen seinem Tor, aber auch hier Öffnung, Spielöffnung war sehr, sehr gut von ihm. Auch mit anderen guten langen Ball gespielt. Hat da auch mal das Heft in die Hand genommen. Aber ansonsten muss man einfach die Saison von Gladbach abwarten. Also ich glaube, jetzt nach oben, nach unten keine großen Überraschungen geben bei Gladbach. Und bei Hannover ist natürlich jetzt extrem bitter gewesen. Die letzten Minuten, Hanik vergibt dieses Ding und dann im Gegenzug der Elfmeter, also das hätte auch Hannover hätte auch locker nochmal weiter ungeschlagen bleiben können in der Saison. So ist natürlich echt bitter. Also,
aber hat ausragend guter Umgang mit dieser Videobeweisentscheidung im Nachhinein Breitenreiter und Held sehr, sehr entspannt und haben gesagt, ja, dann ist das halt so und dafür ist ja der Videobeweis da und das fand ich sehr, sehr positiv. Da spricht natürlich auch die Entspanntheit von 12 Punkten nach 7 Spielen aus ihnen, aber trotzdem mag ich das.
Also ich muss übrigens sagen, also ich habe mich so ein bisschen daran gestört, dass es natürlich schön von Christian Dingert, dass er nochmal Bestätigung haben wollte für seine Entscheidung, aber wenn das jetzt zur Übung wird, dass man die eigene Entscheidung dann nochmal sich selbst bestätigen lassen will, ob das jetzt dann auch wirklich richtig war, puh, schwierig. Also ich fand den Elfmeter eigentlich schon sehr, sehr klar und sehr deutlich und er hat ja auch ohne Zögern gepfiffen. Dann nochmal selbst nachgucken wollen, ja, hat das jetzt überhaupt gestimmt, dass da. Also ich tue mir da ein bisschen schwer, gerade dann zu so einem Zeitpunkt, dass man sich dann nochmal, ich glaube einfach, dass man sich da ein bisschen selbst schwächt. Also irgendwann wird es dann passiert, dann was kommt dann als nächstes? Dann gibt es gar keinen Schiedsrichter, dann sitzen alle nur noch an der Seite und gucken ein Video.
Naja, also Fatih.
Ja, ich
meine, das war die 93. Minute.
Ja, aber.
Und letztlich ist ja, dass er sich selbst überzeugt hat, und das haben wir in diesem Spieltag ja häufiger gesehen, dass Schiedsrichter selbst nochmal in die sogenannte Review-Area gegangen sind, wo dann dieser Nummer 5-Klon hochkommt und sie diese Bildschirme haben. Letztlich spricht das ja eher dafür, dass sich die Videoschiedsrichter nicht so sicher waren, denn sonst hätten die eine eindeutige Entscheidung gefällt, sondern in den Fällen haben die dann mutmaßlich gesagt, ja, vielleicht Auslegungssache, guckt ihr es nochmal selber an. Und dann finde ich ehrlich gesagt, also wenn man das auch im Stadion sichtbar für alle nochmal klar macht, okay, ich rückversichere mich jetzt nochmal, dann bitte in der Nachspielzeit, auch wenn es natürlich bange Minuten waren und sich das alles hingezogen hat, aber.
Ja, aber in so einem Fall ist es einfach so, dass in meinem Empfinden war das ein sehr klarer Elfmeter. Also jetzt mit Video.
Ich war mir da nicht sicher, ob Griffo sich nicht hat fallen lassen. Da war schon Kontakt und Erdanziehungskraft. Da wusste ich nicht, wer da zuerst da war.
Also ich, letztlich hat der Sané dann auch den falschen Laufweg genommen und ist dann, ja, vor Schinn hat das ja auch riskiert. Also für meinen Empfinden war dass das ein klarer Elfmeter war. Vielleicht liegt es dann einfach bei mir dann ein Folgefehler, dass ich aufgrund der Situation, dass es für mich ein klarer Elfmeter war, dass ich dann den Rest nicht verstanden habe. Aber ja, also ich störe mich ein bisschen daran, dass man, also ich glaube, dass das dadurch so ein bisschen bei den Schiedsrichtern die Konsequenz verloren gehen könnte. Also wenn man sich das dann zur Gewohnheit macht, dann in diese schöne Area zu gehen und dann nicht mal das Ganze auf Video anzugucken.
Ja.
Und ich bin kein Gegner von Videobeweis, aber in so einem Fall, also ich sehe einfach langfristig die Gefahr, dass eben nochmal, ich wiederhole mich da gerne, die Konsequenz verloren gehen könnte.
Werden wir im Auge behalten müssen. Worüber ich gerne noch mit euch sprechen wollen würde, oder Steffen, wirst du da noch einhaken?
Nee, ich wollte Thorgan Hazard gerne loben.
Dann tu
auf das. Den ich so ein bisschen gewettet habe vor der Saison und ihn in meine Kicker-Manager-Spiel, in meine vier Kicker-Manager-Spiel-Liga-Teams geholt habe. Und bin ganz froh, dass er bisher wirklich diesen nächsten Schritt, den ich von ihm erwartet habe, macht. Ist nicht nur durch diesen Elfmeter aufgefallen am Ende, sondern insgesamt an 7 Torschüssen beteiligt gewesen. Hatte 3-mal so viele Ballkontakte wie Fabian Johnson auf der anderen Seite. Mhm. Und ist ein immer deutlich stärkerer Faktor im Spiel. Hat auch den sehr hohen Konkurrenzkampf da auf dem Flügel. Besteht da bisher sehr ordentlich, sehr positiv. Ist eigentlich gesetzt immer. Und bin angetan von seiner Entwicklung.
Und warum ist auch in so einem Spiel Hannover 96 so ein unangenehmer Gegner? Kannst du mir das noch erklären?
Kann ich nicht im Detail erklären, aber ich kann aus der Erinnerung sagen, dass André Breitenreiter schon auch bei anderen Teams, die nicht Schalke hießen, durchaus in der Lage war, als Aufsteiger dem Gegner für eine gewisse Zeit das Leben schwer zu machen. Und ich glaube, dass Hannover 96 personell deutlich besser besetzt ist, als es der SC Paderborn damals war.
Fatih, hast du da Eindrücke zu gewonnen aus den ersten 7 Spielen?
Ich glaube einfach, dass wir da gar nicht nur auf die 7 Spiele, sondern auch auf die vergangene Saison gehen können. Hat ja die Entwicklung schon sehr, sehr früh stattgefunden. Und ich glaube, dass er auch relativ schnell wusste, was er von der Mannschaft will. Und ich im Vergleich jetzt zu Gladbach, wir haben bei Gladbach gesagt, dass uns dann vielleicht so ein bisschen manchmal die anderen Pläne fehlen. Ich glaube, da hat einfach auch Breitenreiter, gerade in der Saison, also nochmal mit den neuen Transfers, dann einfach auch ein paar Variationsmöglichkeiten, um nicht nur personell, sondern auch taktisch dann Gegner zu überraschen. Und ist eine gute Truppe, finde ich. Gerade mit eben Tanik vorweg, aber auch Bebu, Karaman, wie die Jungs alle heißen. Und Otscholek auch links. Ich glaube, dass Hannover gut eingekauft hat, einfach im Sommer gut gearbeitet hat. Und trotz der Situation, dass man ja dann noch bis zuletzt um den Aufstieg kämpfen musste und noch nicht so richtig klar war, hat man aber relativ schnell und früh die Transfers erledigt und waren auch in der Vorbereitung dann auch schon Großteil zusammen. Und was halt auch bei Hannover dann vielleicht einfach, muss man auch bei Hannover immer wieder sagen, dass es im Sommer dann einfach auch um den Verein herum, bis auf diese Never-Ending-Story um die Ultras, aber zumindest auf sportlicher Ebene ruhig geblieben ist. Und das scheint dem Verein gut zu tun. Und dass sich jetzt auch dann nach den atmosphärischen Störungen, die sich bei Schalke zwischen Held und Breitenreiter aufgetan haben, dass die jetzt gar nicht mehr da sind. Gerade in der Transferperiode man sich dann wohl einig war, ja, jetzt mal auf dem Platz sieht. Und eine Entwicklung, die einfach jetzt schon vor Monaten angefangen hat und jetzt in der Bundesliga, also ich bin nicht überrascht, dass Hannover eine gute Figur abgeht. Natürlich werden sie jetzt nicht wie jetzt, also die ersten jetzt fast ungeschlagen geblieben, das wird es nicht durch die ganze Saison ziehen, aber ich glaube, dass Hannover eine gute Figur abgeben wird in der Saison. Mhm.
Gut, und die atmosphärischen Störungen gab es nicht nur rund um die Ultras, sondern auch um Martin Kind. Das soll jetzt hier nicht unerwähnt bleiben. Es
war nicht, ich meinte, es
waren nicht die bösen Ultras.
Um Gottes Willen, das war nicht, natürlich nicht meine Absicht, das zu behaupten.
Gut eingekauft oder viel eingekauft haben ja auch Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart. Eins der letzten beiden Spiele, über das wir noch sprechen wollen, hier an dieser Stelle in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. 2:1 hat Eintracht Frankfurt gewonnen. Ich habe mir dieses Spiel über 90 Minuten angeguckt, Steffen, weil mir ein guter Freund gesagt hat, du siehst die Eintracht immer zu positiv im Rasenfunk. Ich habe mich da so ein bisschen vom Spiel gegen Gladbach blenden lassen. Das gebe ich jetzt nach diesen 90 Minuten auch ehrlich zu. Das war ganz übel. Also vor allem, wenn man sich auf das Kernelement, weshalb ich geguckt habe, nämlich den Spielaufbau von Eintracht Frankfurt beschränkt. Sehr einfallslos, sehr ausrechenbar. Radetzky zum Innenverteidiger, Innenverteidiger wieder zu Radetzky oder zum Außenverteidiger. Außenverteidiger spielt einen Ball, der leicht abzugrätschen ist, weil er entlang, also weil er Longline gespielt wird oder der ungenau ist, diagonal nach innen. Es war grauenhaft. Und jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage, klar, auf der einen Seite 2:1 gewonnen durch einen wunderschönen Treffer von Haller, aber hat auch sehr viel Spielglück gehabt in diesem Spiel. Und jetzt frage ich mich, Steffen, wie gut ist denn Eintracht Frankfurt wirklich?
Boah, du stellst hier Fragen immer, ne?
Ja, sorry, es beschäftigt mich halt.
Ja, ich glaube, dass sie deutlich schlechter sind als Platz 8, wo sie momentan stehen.
Aber wie deutlich schlechter?
Ich finde es bezeichnend, ich weiß nicht, wenn du das Spiel so intensiv verfolgt hast, ob du meinen Eindruck bestätigst, den ich gewonnen habe, dass die stärkste Phase eigentlich in den letzten 15 Minuten mit 10 Mann war.
Ja, auf jeden Fall.
So, weil sie dann sich auch wieder zurückziehen konnten, glaube ich, in das, was Niko Kovac ihnen ins Blut übervermittelt hat, sozusagen. Nämlich dieses extrem laufstarke, sich in die Zweikämpfe reinschmeißen, dann mit hoher Laufbereitschaft über die Außen auch mal den einen oder anderen Gegenstoß zu fahren. Vorne mit Haller, Boateng den Strafraum zu besetzen. So, das sind ja so Muster, die funktionieren halt so. Und dann braucht es vielleicht in so einem Spiel mal den Aha-Moment, dass dann einer weniger auf dem Platz stand und es dann auch leichter war, das wieder auf den Platz zu bringen. Stuttgart ist eine Mannschaft, die ganz ordentlich steht. Ich mag den Kader eigentlich. Viele junge, spannende Spieler so da drin. Sehr laufstark, finde ich immer. Und ich kann schon verstehen, dass eine Mannschaft wie Frankfurt da enorme Probleme hat, ein gepflegtes Aufbauspiel aufzuziehen. Das kann ich mir schon erklären.
Aber es haben nicht mal die langen Bälle funktioniert. Ich dachte die ganze Zeit, Frankfurt hätte zwei Möglichkeiten. Den Aufbau aus einer sicheren Grundformation heraus, dann meistens eben über die Außen, weil die Mitte wird in der Regel von jedem Gegner dicht gemacht. Und Variante Nummer zwei, die eben gegen Borussia Mönchengladbach sehr, sehr gut funktioniert hat, langer Ball auf Boateng oder auf Haller und der jeweils andere, der holt sich dann den zweiten Ball, wenn er nicht vom ersten schon festgemacht werden kann. Und das hat jetzt gegen Stuttgart überhaupt nicht funktioniert. Das war grauenhaft.
Ja, du hast dir das angeguckt. Kein Mitleid haben.
Nee.
Ich habe da nicht viel erwartet im Vorfeld, muss ich sagen. Ich glaube, Frankfurt hat 4-2-3-1 gespielt, ne? Das ist auch nicht ganz typisch. Die haben, glaube ich, vorher eher auch mit dieser Fünferkettenvariante dann eher agiert, ne?
Genau, haben normalerweise Fünferkette gespielt und auch die Abstimmung zwischen Boateng und Haller war auch anders als in vielen anderen Spielen. Aber zum Beispiel Rebic und Gacinovic auf den Außen, die haben nach vorne hin und wieder Akzente gesetzt, wobei ich die Gacinovic-Chance, die ja so kläglichst vergeben wurde, schon ein bisschen sinnbildlich für die Leistung von beiden fand. Aber was sie nach hinten für Räume offen gelassen haben, es wäre so einfach gewesen für den VfB, in dem Moment, wo man die erste Verteidigungslinie von Eintracht Frankfurt überspielt hatte und auf eine Seite den Ball verlagert hat, sind die immer nach innen gezogen. Und die beiden Außenverteidiger, Ogo und Beck, waren so oft frei und wurden so selten angespielt, ich bin fast schon wütend geworden. Dabei habe ich da ja 0,0 Aktien in dieses Spiel. Es ist mir vollkommen egal, was die machen. Ich rede halt dann einfach drüber am Ende. Wahnsinn. Und da habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, Hannes Wolf, guter Trainer, patenter Trainer, Stuttgart spielt auch eine ganz gute Saison, aber ich hatte den Eindruck, das war ein Spiel von mindestens jetzt schon das dritte Spiel in dieser Saison, wo Stuttgart etwas hätte mitnehmen können, wenn man in der ersten Halbzeit nicht ganz so abwartend gewesen wäre. Die hätten, also dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt musst du nicht verlieren. Und eigentlich musst du es ehrlich gesagt sogar gewinnen.
Na, wobei, ich muss auch sehen, dass ich das Spiel jetzt in 90 Minuten gesehen habe. Zwei Highlights habe ich gesehen von dem Spiel und also zumindest mutig gewechselt hatte er. Also dann mit Terodde und Akolo dann nochmal zur Offensive gebracht.
Genau, hat ja dann auch funktioniert.
Das hat auch funktioniert. Hat auch, genau, ich glaube, gleich nach Einwechslung. Was ja sicher dann auch eben daran lag, dass das einfach Frankfurt dann auch nicht vielleicht nicht das Spiel machen wollte und Stuttgart dann einfach die Möglichkeiten hatte. Also zumindest hat das funktioniert, aber ja, dann passieren halt Fehler wie von Badstuber, der sich solidarisch mit den FC Bayern gezeigt hat die Woche und dann auch Abwehrfehler fabriziert hat. Nee, Spaß beiseite. Zumindest den Mut, den er dann gezeigt hat, kann man dann schon mal herausstellen, aber ich habe Frankfurt jetzt auch ein paar Mal in der Saison gesehen, also ich fand sie dann auch also sehr, sehr schwierig, da was Positives zu entdecken und dann, dass in so einem Spiel dann so ein Tor fällt, so ein Siegtor fällt, ist natürlich dann schon fast schon schade, wie dieses Spiel, aber natürlich war es ein überragendes Tor.
Naja, ich meine, du kannst natürlich aus Frankfurter Sicht darauf hoffen, dass das jetzt der berühmte Brustlöser ist und es war ja auch der erste Heimsieg seit ganz, ganz langem und dann natürlich auch mit so einem wunderschönen Tor, auch wenn man da nochmal zumindest ganz kurz über hohes Bein auch reden könnte, war es natürlich auch was besonders Emotionales und du kannst natürlich hoffen, dass das jetzt so eine Initialzündung war.
Ja, aber Brustlöser ist immer bei einer Mannschaft, die ja dann vielleicht das Potenzial hat, es besser zu machen. Ich weiß nicht, ob Frankfurt das überhaupt kann. Also mit der Zusammenstellung, dass sie auf einmal anfangen, deutlich ansehnlicheren Fußball zu spielen, ich weiß es nicht. Also ich habe sie dann vielleicht auch zu selten gesehen, aber das, was ich in der Saison gesehen habe, da ist der Brustlöser vielleicht erstmal noch Placebo. Also muss man abwarten.
Ich glaube halt, was Frankfurts Fund weiterhin ist, ist, dass ich ihnen zutraue, fast jedes Spiel knapp zu gestalten. Und das nicht aufgrund ihrer großen spielerischen Stärke, sondern weil es einfach ja eine unangenehme Mannschaft ist. Ich glaube, in dieser Saison sowohl die Siege als auch die Niederlagen alle immer nur mit einem Tor Unterschied. Also alles knappe Spiele, auch gegen Leipzig 2-1 ja nur verloren. Das ist, glaube ich, das Fund, dass sie nach wie vor haben und das für den ja sinnbildlich Niko Kovac, glaube ich, auch in seinen Trainerstil so ein bisschen dafür steht, dieses das Spiel zuallererst schwer machen und dann auch ja das eine oder andere darauf aufbauen zu versuchen. So, aber das ist das Fund, aber ich ja, wie gesagt, erwarte da jetzt keine riesigen spielerischen Sprünge.
Ja, vielleicht muss
Allee ich Allee erleichtert auf jeden Fall das Spiel. So, dass du da vorne so einen Fixpunkt drin hast, selbst wenn du jetzt sagst gegen Stuttgart, dass es nicht funktioniert hat. Das ist natürlich wirklich eine Kante. Und es haben schon ganz andere Mannschaften mit dieser Variante großer, bulliger Stürmer vorne drin, der den Ball ablegen kann auf nachstoßende Spieler. Ich meine, so hat Köln fast das gesamte letzte Jahr bestritten.
Ich dachte, du referierst an Jan Koller bei Borussia Dortmund, da musste ich jetzt gerade
als erstes. Ich hätte es auch die Drogba nennen können, aber.
Ja, auch gut. Ja, vielleicht auch eine Frage meiner persönlichen Erwartungshaltung an dieses Spiel. Beim VfB viele gute Dinge mit dabei. Donis ist ein unglaublich umtriebiger Spieler, der auch vor allem so eine gewisse Physis hat. Das war noch derjenige, der am besten damit umgehen konnte, wenn Eintracht Frankfurt seine Physis in den Ring geworfen hat. Und er hat sich da auch unter anderem einmal gegen Abraham wirklich überhaupt nicht abkochen lassen. Abraham hat nur noch versucht, ihn zu faulen und Donis ist einfach weitergelaufen Richtung Strafraum. Der hat mir sehr gut gefallen, auch jetzt zum wiederholten Mal schon in der Saison. Hatte aber auch ehrlich gesagt manchmal ein bisschen wenig Unterstützung. Da waren halt Pavard und Askathiba. Ja, die hatten halt erstmal einen Defensivauftrag. Das hast du in dem Spiel schon gemerkt und dann haben sie in der Offensive manchmal gefehlt. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt für den VfB Stuttgart. Nach der Pause geht's zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und Eintracht Frankfurt wird nach der Pause bei Hannover 96 antreten. Ein Spiel haben wir jetzt noch nicht besprochen, und zwar das zwischen Wolfsburg und Mainz 05. Trainer Martin Schmidt trifft auf seine alte Liebe, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, und am Ende wurde es ein 1:1, Steffen. Jetzt haben wir drei Spiele unter Martin Schmidt gesehen, natürlich, er hatte noch nicht so viele Trainingseinheiten, aber kannst du denn schon etwas erkennen, was seinen Fußball bei Wolfsburg auszeichnet?
Hm. Naja, also es ist schon ähnlich zu dem, was er auch vorher in Mainz gespielt hat, finde ich jedenfalls. Ich fand es gegen München passte auch zu dem, wie er mit Mainz in München aufgetreten ist, dass er durchaus sehr, sehr mutig dann auch gespielt hat, als er erkannt hat, dass es die Möglichkeit gab, mutig aufzutreten. Stabiles 4-2-3-1. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass er Mali und Didavi die Chance gibt, gleichzeitig auf dem Platz zu stehen, was ja vorher nicht immer der Fall war. In den ersten 3-4 Saisonspielen kam Mali immer von der Bank für wenige Minuten und kam dann meistens, als Didavi schon unten war. Unter Schmidt haben Didavi und Mali sowohl beim 1-1 gegen Werder als auch jetzt gegen Mainz von Anfang an auf dem Platz gestanden. Und ich bin da ein absoluter Anhänger von. Du musst aus meiner Sicht die besten Spieler, die du hast, zusammen aufs Spielfeld stellen, selbst wenn die sich in irgendeiner Form, redundant sind. Schmidt scheint da das Vertrauen zu haben.
Willst du Bayern-Trainer werden? Dir fehlt der Stallgeruch.
Finde ich auf jeden Fall gut, dass er das macht.
Sorry, jetzt habe ich dich damit anscheinend abgewürgt, ja. So war das nicht gemeint. Ich musste mich nur gerade zurückerinnern. Mich lässt dieses Bayern-Segment nicht los. Immer noch nicht. Ja.
Verstehe ich, Max.
Es geht aufs Eintrag.
Ja, aber ansonsten, wie gesagt, es ist kein wahnsinnig hohes Pressing. Es ist ein zurückhaltendes, aber doch sehr fokussiertes und auch sehr, sehr genau ausgeführtes Pressing bereits, finde ich, dafür, dass die Trainingseinheiten jetzt ja auch noch nicht so viele waren durch die englische Woche. Aber ich glaube, dass er gute Chancen hat, Wolfsburg da durch dieses Gerüst, was er vorgibt, auch wieder in die Spur zu bringen.
Ja, offensiv war es noch ein bisschen dünn, also nur 2 Schüsse aufs Tor, insgesamt nur 6 Schüsse für Wolfsburg und 10 für den FSV Mainz 05. Das haben auch die Zuschauer zwischendurch zum Ausdruck gebracht, aber das, was du angesprochen hast, personell versucht er schon in der von ihm präferierten Grundformation was zu machen mit Mali Didavi. Ich denke, man kann auch noch Itter nennen, der gegen Bayern debütieren durfte und jetzt wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Und das sind halt auch so Impulse, die können dann einer Mannschaft helfen, sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Fatih, was machen wir dann mit Mainz 05 unter Sandro Schwarz? Jetzt wieder einen Punkt geholt. Man steht insgesamt jetzt bei 7 Punkten nach 7 Spielen.
Ja, es ist schwierig. Also das Gesamtbild, also schwierig einzuschätzen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass man sich inzwischen so sicher ist, wie man es auftreten will. Also ist mal organisiert stehen, abwarten, also ein bisschen, was der Gegner macht. Das war jetzt in dem Spiel, glaube ich, nicht anders, dass man ganz, das hast du auch eben gerade gesagt, Wolfsburg insgesamt 2 Torschüsse, wäre wenig zugelassen. Und dann aber ab und zu hier den Mut zu wagen, dann nach vorne zu kommen, die Spieler dazu.
Den Mut zu wagen.
Wir bringen uns aus dem Konzept. Nein. Und dann den Mut zu haben, nach vorne zu gehen. Die Spieler haben sie dazu ja auch. Aber ich glaube auch, dass bei Mainz nach dann, so ein Typ wie Mali dann eben auch. Und ich bin da absolut bei Steffen, dass man den Mut haben muss, in der Bundesliga die besten Spieler zu bringen. Aber genau so einer fehlt dann auf meiner Seite, der dann auch mal einen Überraschungsmoment liefern kann. Maxim ist so ein Spieler, der aber kam von der Bank. Glaube ich auch einer, den ich glaube ich eher dann in der Startelf sehen würde, wenn es um mich gehen würde, aber ich bin habe auch keinen Stallgeruch, in Mainz, von daher muss ich da vorsichtig sein, aber ist okay. Also ich denke, die Ausbeute ist auch leistungsgerecht bisher für die Mainzer.
Okay. Wolfsburg wird es dann auswärts in Leverkusen antreten und Mainz 05 zu Hause gegen den Hamburger SV. Und damit haben wir ihn besprochen, diesen 7. Bundesligaspieltag. Wir haben alle 9 Partien hinter uns und ein ausführliches Bayern-Segment. Die Frage, wie ihr euch fühlt, die spare ich euch jetzt mal. Ich danke euch beiden sehr. Ich danke zum einen Fatih Demireli, Chefredakteur von Sokrates, einem sehr, sehr guten Sportmagazin. Ach komm, Fatih, du darfst noch mal kurz sagen, was macht Sokrates aus und warum sollten meine Hörerinnen und Hörer sich da mal eine Ausgabe besorgen?
Oh, jetzt hast du mich aber auf einen komplett falschen
Fuß. Das kann doch nicht der falsche Fuß sein.
Aus der Pistole geschossen.
Ja, was ist denn da los?
Was ist denn Sokrates? Kenne ich gar nicht. Nein. Genau. Also wir firmieren ja unter das Techno-Sport-Magazin, hört sich ja auch vielleicht ein bisschen eingebildet an, soll aber nicht eingebildet sein. Wir versuchen einfach, also wir definieren uns über Slow Journalism, das habe ich jetzt schon 80 Mal gesagt, aber ich sage es einfach gerne, ist einfach so. Slow Journalism, wir versuchen so weit wie möglich es geht, eine Ausgabe, die auch vor 3 Monaten erschienen ist, heute immer noch aktuell ist, ein bisschen Lesestoff bieten, Storytelling machen und uns auch ganz wichtig, nicht nur Fußball, auch ganz viele andere Sportarten. Wir versuchen auch immer unsere Quote dazu erfüllen, dass wir nicht nur Fußball haben, sondern immer einen intern definierten Prozentsatz an Nicht-Fußball-Themen. Und wenn es um Fußball geht, dann aber auch dann vielleicht auch ein bisschen gegen den Strom, kann ich nur empfehlen. Aktuelle Ausgabe ist übrigens über unseren Namensgeber, Dr. Sokrates. Unter anderem auch mit dem Interview mit Uwe Seeler und Jens Lehmann, die wir beide besucht haben. Und ganz interessanter Part auch über Sokrates selbst. Gut, mit dem konnten wir da nicht sprechen, aber wir haben mit Leuten gesprochen, die mit ihm gesprochen haben und seinem Bruder gesprochen, Rai, und seinen Weggefährten. Ja, lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken. Ich mache jetzt noch keinen Teaser, was in der nächsten Ausgabe kommt, aber lassen wir überraschen, da gibt es auch sehr, sehr interessante Sachen.
Würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, Sokrates ist so ein bisschen ein Tribünengespräch als Zeitschrift?
Ja, sehr gut, sehr gut. Und da, ich glaube einfach, dass es man auch viele Gespräche mit dem Heft führen kann. Das hört sich jetzt sehr, sehr philosophisch an, aber ich habe auch tatsächlich Freunde, die auch übrigens sehr, sehr kritisch sind, wenn sie das Heft in Hand haben. Und da bin ich auch wirklich auch sehr, sehr offen, egal wer das ist. Und das ist, wir haben die Gespräche mit dir ja auch mal wieder mal, ja, dass du auch mal so kritische Ansätze hast. Da bin ich, da sind wir und ich sehr, sehr offen, wenn euch mal was nicht gefällt und was nicht passt, auf den Zukommen. Wir sind einfach noch neu, auch wenn wir jetzt tatsächlich in dem Monat jetzt unser einjähriges feiern, was ich jetzt persönlich echt krass finde. Die Zeit vergeht so schnell. Aber wir sind noch in der Entwicklungsphase und das ist bei weitem noch nicht alles super, aber wir versuchen unser Bestes und ja, da kommt noch einiges auf uns zu und gibt's dann vielleicht auch bald interessante Sachen zu vermelden.
Ja, aber Fatih, da muss ich ja eine Frage noch stellen. Was ist euer Saisonziel?
Unser Saisonziel? Ja, wir suchen nicht steil genug. Also wir sind auch offen für...
Da muss eine Auflagenzahl kommen, verdammt nochmal. Jetzt sag mir nicht, dass ihr einen guten Start haben wollt. Nein, dann seht
ihr... Wir wollen einen guten Start haben und ja, möglichst in der Klasse bleiben.
Danke für nichts, Fatih.
Aber immer gerne.
Darf ich das kurz sekundieren? Darf ich das kurz sekundieren, ohne jetzt zu cheesy zu klingen? Aber ich war sehr skeptisch, als ich gehört habe, dass das Magazin rauskommt, weil ich mich gefragt habe, was ist eigentlich die Nische oder was ist der Mehrwert, den ein Sportmagazin in der heute völlig vollgeproppten Sportmedienwelt, wo ist da der Mehrwert? So, und dann habe ich mir das gekauft und habe es gelesen und habe gesagt, okay, ihr schafft es aber in der Tat, da einen Mehrwert zu liefern, weil solange die Leute, die sich da in den Interviews stellen, noch nicht bereit sind, sich 1,5 Stunden bei Max in den Podcast zu setzen und wirklich mal in die Tiefe zu gehen und auch mal über Dinge zu sprechen, die vielleicht nicht alltäglich sind, füllt Sokrates diese Lücke ist wirklich sehr, sehr gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Danke, das freut mich. Um auch da genau zu sagen, wir sind auch wirklich, ich möchte auch wirklich den Sportlern danken. Und nicht nur die wir interviewen, sondern auch mit Nuri Schein, einen Kolumnisten, einen aktuellen Bundesligaspieler, der in jedem Heft schreibt. Und das ist für uns wirklich, tut uns sehr, sehr gut. Aber auch mit Andi Görlitz zum Beispiel, jemanden, der nicht mehr Fußball spielt, sitzt und Musik macht, aber immer dann eine schöne Verbindung findet, aber auch die ganzen Sportler, mit denen wir interviewt haben, und da muss ich auch sagen, was mich besonders freut, ist, dass wir da manchmal auch Fälle haben, wo wir nicht von uns aus anfragen, sondern mal auch eine Anfrage von anderer Seite kommt. Ja, ich hätte da ein interessantes Thema, wollen wir mal darüber sprechen. Und das wird wirklich gut, weil ich kenne es eben, ich bin jetzt auch schon jetzt ein paar Jährchen in dem Business. Es wird immer schwieriger, Interviews zu bekommen, und oder wenn man sie bekommt, dann muss man noch einen Sponsor nennen. Und dass in so einer Phase dann Sportler kommen und, oder die Management, die Agenturen von den Sportlern sagen, ja komm, lass uns mal vielleicht über das und das sprechen und ihr müsst auch keinen Sponsor nennen, tut natürlich gut. Und ich denke, man merkt es dann auch den Sportlern an, die sich dann einfach auch Zeit nehmen dafür.
Cool. Das ist ja das, wovon ich im Rasenfunk träume. Also beeil dich mal, die Lücke wird nämlich bald geschlossen werden, dann sitzen die alle bei mir im Tribünengespräch.
Sensationell.
Also vielen Dank, Fatih. Sokrates sei euch allen herzlich empfohlen. Und vielen Dank auch Steffen Meyer @derBayernBlog auf Twitter, von mir sanroth.de. Und bald gibt's wieder einen guten Sportpodcast, was ich sehr, sehr feiere. Steffen, vielen, vielen Dank dir. Ich hoffe, das war jetzt ein gutes Aufwärmtraining, ein Vorbereitungsspiel für die eigene Sendung.
Ja, zum Glück in meinem eigenen Podcast sind die Fragen nicht so kompliziert.
Du hast auch immer... Aber ich mag das, du hast dir immer Zeit genommen, einmal ganz tief Luft geholt und dann hast du aber auch jede Frage souverän beantwortet, Steffen. Deswegen schätze ich dich so in der Sendung und dir kann man halt dann solche Fragen auch mal vor den Latz knallen. Ja, also vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Und ja, wenn, sehr gern, jederzeit wieder.
Da nehme ich dich beim Wort, mein Lieber. Und wenn wir schon davon sprechen, dass Sokrates so wie das Tribünengespräch ist, dann kann ich euch ankündigen, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird ein Tribünengespräch in der Länderspielpause erscheinen. Und zwar mit einem Profi, der sich mit mir zusammengesetzt hat und über seine Karriere gesprochen hat. Und an dieser Stelle gehen noch Podcastgrüße raus an das Sportradio 360 und seinen Senftest. Wer den nicht gesehen hat bei YouTube, der hat wirklich was verpasst. Wir hören uns wieder nach der Länderspielpause oder dann im Tribünengespräch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.